Der Räuber Hotzenplotz, Ottfried Preußler. Kapitel 1: Der Mann mit den sieben Messern. Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und malte Kaffee. Kasperl und sein Freund Seppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt, die hatten sie selbst erfunden. Wenn man daran kurbelte, spielte sie »Alles neu macht der Mai«. Das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemalen solchen Spaß, dass sie doppelt so viel Kaffee trank wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum zweiten Mal aufgefüllt und soeben wollte sie weitermalen. Da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern und eine barsche Stimme rief: »Her mit dem Ding da!« Großmutter blickte verwundert auf und rückte an ihrem Zwicker. Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase im Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine krumme Feder steckte, und in der rechten Hand hielt er eine Pistole. Mit der linken zeigte er auf Großmutters Kaffeemühle. »Her damit, sage ich!« Aber Großmutter ließ sich nicht bange machen. »Erlauben Sie mal«, rief sie entrüstet, »wie kommen Sie da herein? Und was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie denn eigentlich?« Da lachte der fremde Mann, dass die Feder an seinem Hut nur so wackelte. »Sie lesen wohl keine Zeitung, Großmutter. Denken Sie mal scharf nach.« Jetzt erst sah Großmutter, dass in dem breiten Ledergürtel des Mannes ein Säbel mit sieben Messern steckte. Da wurde sie blass und mit ängstlicher Stimme fragte sie: »Sind Sie etwa der Räuber Hotzenplotz?« »Der bin ich«, sagte der Mann mit den sieben Messern. »Machen Sie keine Geschichten, das mag ich nicht. Geben Sie mir sofort die Kaffeemühle.« »Aber die gehört Ihnen doch gar nicht.« »Papalapap«, rief der Räuber Hotzenplotz, »tun Sie gefälligst, was ich von Ihnen verlange. Ich zähle bis drei.« Und er hob die Pistole. »Bitte nein«, sagte Großmutter, »die Kaffeemühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Wenn man dran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied.« »Eben deshalb«, knurrte der Räuber Hotzenplotz, »ich will auch so eine Kaffeemühle haben, die ein Lied spielt, wenn man daran kurbelt. Geben Sie schon her.« Da tat Großmutter einen tiefen Seufzer und gab sie ihm. Was hätte sie auch sonst tun sollen? Jeden Tag konnte man in der Zeitung lesen, was für ein böser Mensch dieser Hotzenplotz war. Alle Leute hatten entsetzliche Angst vor ihm, sogar der Wachtmeister Dimpfelmoser, und der war immerhin von der Polizei. »Na also, warum nicht gleich?« Mit zufriedenem Grunzen ließ Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle in seinem Schnappsack verschwinden. Dann kniff er das linke Auge zu, schaute Großmutter mit dem rechten Auge scharf an und sagte: »So. Und nun passen Sie mal gut auf. Sie bleiben jetzt auf der Bank hier sitzen und rühren sich nicht vom Fleck. Dabei zählen Sie leise bis 999. »Warum?« fragte Großmutter. »Darum«, entgegnete Hotzenplotz. »Wenn Sie bis 999 gezählt haben, dürfen Sie meinetwegen um Hilfe rufen. Aber nicht einen Augenblick früher, das sage ich Ihnen. Sonst können Sie was erleben. Verstanden?«
»Verstanden«, lispelte Großmutter.
»Und versuchen Sie nicht zu mogeln.« Der Räuber Hotzenplotz hielt zum Abschied ein letztes Mal die Pistole unter die Nase. Dann schwang er sich über den Gartenzaun und verschwand. Kaspers Großmutter saß kreidebleich auf der Bank vor dem Häuschen und zitterte. Der Räuber war fort und die Kaffeemühle war auch fort. Es dauerte eine ganze Weile, bis Großmutter endlich mit dem Zählen beginnen konnte. Sie zählte gehorsam bis 999. »Eins, zwei, drei, vier. Nicht zu schnell, nicht zu langsam.« Aber in der Aufregung verzählte sie sich so oft, dass sie mindestens ein Dutzend Mal wieder von vorne anfangen musste. Als sie schließlich noch bei 999 angelangt war, stieß sie einen gellenden Hilfeschrei auf. Dann fiel sie in Ohnmacht.
Der Polizei kann geholfen werden. Kasperl und sein Freund Seppel waren beim Bäcker gewesen und hatten eingekauft. Eine Tüte Mehl, etwas Hefe und 2 Pfund Zucker. Nun wollten sie noch in den Milchladen süßen Rahm holen. Morgen war Sonntag und sonntags gab es bei Großmutter Pflaumenkuchen mit Schlagsahne. Darauf freuten sich Kasperl und Seppel die ganze Woche im Voraus. »Weißt du was?«, sagte Kasperl. »Ich wünsche mir, dass ich der Kaiser von Konstantinopel wäre.« »Wieso?«, fragte Seppel. »Weil ich dann jeden Tag Pflaumenkuchen mit Schlagsahne essen könnte.« »Ist denn der Kaiser von Konstantinopel jeden Tag Pflaumenkuchen mit Schlagsahne?«, Kasperl zuckte die Achseln. Das weiß ich nicht, aber ich, wenn ich Kaiser von Konstantinopel wäre, ich würde es ganz gewiss tun.
Ich auch, seufzte Seppel.
Du auch? Fragte Kasperl.
Ich fürchte, das geht nicht.
Warum denn nicht?
Weil es nur einen Kaiser von Konstantinopel gibt und nicht zwei.
Und wenn ich schon der Kaiser von Konstantinopel bin, kannst du nicht auch der Kaiser von Konstantinopel sein. Das musst du doch einsehen.
Hm, machte Seppel.
Dann müssen wir eben abwechseln. Du eine Woche und ich eine Woche.
Nicht schlecht, meinte Kasperl, nicht schlecht.
Doch da hörten sie plötzlich, wie in der Ferne jemand um Hilfe rief.
Horch, fragte Seppel erschrocken.
War das nicht Großmutter?
Ja, das war Großmutter, sagte Kasperl.
Was mag da passiert sein?
Ich weiß nicht, vielleicht ein Unglück?
Rasch, lass uns nachsehen.
Kasperl und Seppel machten auf der Stelle Kehrt und rannten nach Hause. An Großmutters Gartentür wären sie fast mit dem Wachtmeister Dimpfelmoser zusammengerumpelt. Auch er kam herbeigeeilt, weil er jemanden um Hilfe rufen gehört hatte.
Könnt ihr nicht aufpassen? Schimpfte er.
Ihr behindert mich in der Ausübung meines Dienstes. Das ist strafbar.
Mit langen Schritten folgte er Kasperl und Seppel nach. Im Garten fanden sie Großmutter vor der Bank auf dem Rasen liegen. Stocksteif lag sie da.
Ist es schlimm? Fragte Seppel und hielt sich mit beiden Händen die Augen zu.
Nein, sagte Kasperl. Ich glaube, sie ist bloß ohnmächtig.
Vorsichtig trugen sie Großmutter in die Wohnstube auf das Sofa.
Kasperl bespritzte ihr das Gesicht und die Hände mit kaltem Wasser, davon erwachte sie.
»Stellt euch vor, was geschehen ist«, sagte Großmutter.
»Was?« fragten Kasperl und Seppel.
»Ich bin beraubt worden.«
»Was Sie nicht sagen«, rief Machtmeister Dimpfelmoser dazwischen.
»Beraubt worden sind Sie. Von wem denn?«
»Vom Räuber Hotzenplotz.«
»Augenblick mal, das muss ich zu Protokoll nehmen.«
Eifrig zückte der Wachtmeister seinen Bleistift und schlug das Notizbuch auf.
»Berichten Sie alles der Reihe nach, Großmutter, aber bleiben Sie streng bei der Wahrheit und sprechen Sie deutlich und nicht so schnell, dass ich mitschreiben kann.«
»Und ihr beiden«, er wandte sich zu Kasperl und Seppel,
»ihr verhaltet euch mäuschenstill, bis wir fertig sind mit dem Protokoll, denn das ist eine Amtshandlung. Ist das klar?«
Nun erzählte die Großmutter alles, was zu erzählen war, und der Wachtmeister Dimpfelmoser schrieb es mit wichtiger Miene in sein Notizbuch.
»Werde ich nun meine schöne Kaffeemühle wiederbekommen?«, fragte die Großmutter, als er endlich mit dem Schreiben fertig war und das Notizbuch zuklappte.
»Selbstverständlich«, sagte der Wachtmeister.
»Und wie lange kann das dauern?«
»Tja, das ist schwer zu sagen. Wir müssen natürlich den Räuber Hotzenplotz erstmal fangen. Vorläufig kennen wir leider noch nicht einmal seinen Unterschlupf. Der Kerl ist ja so gerissen. Seit 2,5 Jahren führt er die Polizei an der Nase herum. Aber auch ihm wird man eines Tages das Handwerk legen. Dabei hoffen wir nicht zuletzt auf die Rege mit Hilfe der Bevölkerung.«
»Auf die Rege was?«, fragte Kasperl.
Wachtmeister Dimpfelmoser blickte ihn tadelnd an. »Mir scheint, du bist schwerhörig, Kasperl. Ich sagte, wir hoffen auf Rege mit Hilfe der Bevölkerung.«
»Was bedeutet das?«
»Das bedeutet, dass uns die Leute helfen sollen, dem Kerl auf die Spur zu kommen.«
»Aha«, meinte Kasperl.
»Und wäre der Polizei auch geholfen, wenn jemand ihn fangen würde?«
»Das wäre natürlich das Allerbeste«, versicherte Wachtmeister Dimpfelmoser und strich sich den Schnurrbart.
»Aber was meinst du wohl, wer sich auf diese gefährliche Sache einlässt?«
»Wir zwei«, sagte Kasperl. »Der Seppel und ich.
Machst du mit, Seppel?«
»Klar«, sagte Seppel. »Der Polizei muss geholfen werden. Wir fangen den Räuber Hotzenplotz.«
»Aber so mir nichts, dir nichts, lassen Räuber sich nicht fangen.«
Vorsicht, Gold. Großmutter hatte ein bisschen Sorge, aber Kasperl und Seppel blieben bei ihrem Entschluss. Sie wollten den Räuber Hotzenplotz fangen und Großmutter wieder zu ihrer Kaffeemühle verhelfen. Nur schade, dass sie nicht wussten, wo Hotzenplotz sein Versteck hatte. »Wir werden es schon herauskriegen«, meinte Kasperl, und nachdem sie bis Sonntagmittag angestrengt nachgedacht hatten, fing er auf einmal zu lachen an. »Warum lachst du denn?«, fragte Seppel. »Ich weiß nun, was wir tun müssen.« »Und was ist das?« »Du wirst es gleich merken.« Kasperl und Seppel holten die leere alte Kartoffelkiste aus Großmutters Keller und trugen sie in den Garten. Dann schaufelten sie die Kiste mit feinem weißen Sand voll. Und nun? Nun den Deckel drauf. Sie legten den Deckel auf die Kartoffelkiste und Kasperl holte ein Dutzend Nägel und einen Hammer. »Da, zunageln, Seppel. Aber so fest du kannst.« Seppel nickte und ging an die Arbeit. Gleich mit dem ersten Hammerschlag drosch er sich auf den Daumen. »Verflixt nochmal, das tat weh.« Aber er biss die Zähne zusammen und nagelte tapfer weiter, als sei er ein staatlich geprüfter Kartoffelkistendeckel-Zunagler. In der Zwischenzeit holte Kasperl den dicken Malerpinsel vom Speicher und rührte einen Topf rote Farbe an. Als er mit dem Farbtopf und Pinsel zurückkehrte, hatte sich Seppel gerade zum 57. Mal auf den Daumen geklopft. Der Deckel war festgenagelt. »So, nun lass mich mal ran«, sagte Kasperl. Er tunkte den Pinsel tief in die rote Farbe ein, dann schrieb er zu Seppels grenzenlosem Erstaunen mit großen, weithin leuchtenden Buchstaben an die Kartoffelkiste. »Vorsicht, Gold!« »Was bedeutete das nun wieder?«, Seppel zerbrach sich den Kopf darüber, aber er konnte es nicht herausbringen. »Weißt du was?« meinte Kasperl. »Anstatt hier herumzuglotzen und Daumen zu lutschen, könntest du lieber den Handwagen aus dem Schuppen holen.« Seppel lief in den Schuppen und brachte den Handwagen. Dann musste er Kasperl die Kiste hinaufheben helfen. Das war keine leichte Arbeit, sie schwitzten und keuchten dabei wie weit Nilpferde. »Uff«, stöhnte Seppel, »und das am Sonntag!« Nicht genug, dass es heute bei Großmutter keinen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne gab, denn Großmutter hatte aus Kummer um ihre Kaffeemühle nicht gebacken. Nun mussten sie auch noch schwer arbeiten. Aber sie schafften es schließlich doch. »Und was nun?« fragte Seppel. »Nun kommt die Hauptsache.« Kasperl zog einen Bohrer aus der Hosentasche und bohrte ein kleines Loch in den Kistenboden. Als er den Bohren absetzte, rieselte Sand heraus. »So«, sagte Kasperl zufrieden, »das hätten wir.« Er spitzte mit seinem Taschenmesser ein Streichholz an und steckte es in das eben gebohrte Loch und verschloss es wieder. Seppel hatte ihm kopfschüttelnd zugesehen. »Entschuldige«, sagte er, »aber da komme ich nicht mehr mit.« »Nein«, sagte Kasperl und lachte, »es ist doch ganz einfach. Wir zwei fahren morgen früh mit dem Handwerken und der Kiste hinaus zum Wald. Dort liegt Hotzenplotz auf der Lauer. Wenn er uns kommen sieht, liest er die Aufschrift auf unserer Kiste und denkt, es ist Gold drin.« »Aha«, meinte Seppel, »und dann?« »Dann will er die Kiste natürlich haben. Wir lassen uns überfallen und laufen davon. Hotzenplotz schnappt sich die Kiste und schleppt sie. Wohin wohl?« »Wie kann ich das wissen, Kasperl? Ich bin nicht der Räuber Hotzenplotz.« »Aber das lässt sich doch leicht erraten. Seppel, er wird sie nach Hause schleppen in seinen Schlupfwinkel. Unterwegs aber läuft durch das Loch in der Kiste der Sand aus. Das gibt auf dem Waldboden eine feine Sandspur. Und wenn wir nun wissen wollen, wo Hotzenplotz sein Versteck hat, brauchen wir dieser Spur nur zu folgen. Sie führt uns hin. Gefällt dir das?« »Das ist großartig«, sagte Seppel. »Das machen wir. Aber vergiss nicht, das Streichholz herauszuziehen, bevor wir weglaufen.« »Keine Sorge, du kannst dich auf mich verlassen, ich denke daran.« Und er machte sich einen großen Knoten ins Taschentuch. Denn Knoten im Taschentuch sind oft schon recht nützlich gewesen.
Künstlerpech. Der Räuber Hotzenplotz nahm es mit seinem Beruf sehr genau. Im Sommer stand er wochentags immer pünktlich um 6 Uhr auf und spätestens um 7:30 verließ er die Räuberhöhle und ging an die Arbeit. Auch heute lag er seit 8 Uhr morgens hinter den Ginsterbüschen am Waldrand auf der Lauer und beobachtete durch sein Fernrohr die Landstraße. Aber inzwischen war es 9:30 geworden und noch immer hatte er keine Beute gemacht. »Schlechte Zeiten«, schimpfte der Räuber Hotzenplotz. »Wenn es so weitergeht, muss ich mich allmählich nach einem anderen Beruf umsehen. Die Räuberei bringt auf die Dauer zu wenig ein und anstrengend ist sie außerdem.« Er wollte sich eben, was er sonst während der Arbeitszeit nur höchst selten tat, eine Prise Schnupftabak genehmigen, da hörte er auf der Landstraße einen Handwagen knarren. »Nanu«, dachte Hotzenplotz, »liege ich etwa doch nicht umsonst auf der Lauer?« Und er griff statt zur Schnupftabaksdose wieder nach seinem Fernrohr. Draußen auf der Landstraße bogen zwei Leute mit einem Handwagen um die Waldecke. Auf dem Handwagen lag eine große Kiste. Die Kiste schien schwer zu sein. Die beiden mussten sich mit dem Wagen ganz schön abmühen. Der eine war übrigens dieser Kasperl, ihn erkannte man ja von weitem an seiner Zipfelmütze. Und der andere? Nun, wenn der eine von den beiden Kasperl war, konnte der andere nur sein Freund Seppel sein. Das wusste sogar der Räuber Hotzenplotz. »Lieber wüsste ich freilich, was in der Kiste ist«, dachte er. »Aber halt«, trug die Kiste nicht eine Aufschrift. »Was stand da, mit roten leuchtenden Buchstaben draufgemalt? Vorsicht, Gold«, las der Räuber Hotzenplotz. Und er musste es gleich noch ein zweites und drittes Mal lesen, bevor er sicher war, dass er sich nicht getäuscht hatte. Nein, er hatte sich nicht getäuscht. Endlich lachte ihm wieder das Räuberglück. Vielleicht sollte er seinen Beruf lieber doch nicht aufgeben. Hastig riss Hotzenplotz seine Pistole aus dem Gürtel und spannte sie. Er ließ Kasperl und Seppel mit ihrem Wagen auf wenige Schritte herankommen. Dann sprang er mit einem Riesensatz auf die Straße hinaus. »Hände hoch«, brüllte Hotzenplotz, »oder ich schieße.« Es wunderte ihn kein bisschen, dass Kasperl und Seppel sofort Reißaus nahmen. »Lauft nur, ihr beiden Helden«, rief er ihnen nach. »Hauptsache, dass mir die Kiste nicht wegläuft.« Er brach in ein schallendes Gelächter aus, schob die Pistole in den Gürtel zurück und machte sich daran, die Kiste gründlich von allen Seiten zu beschnüffeln. »Sie ist zugenagelt. Natürlich. Es ist ja Gold drin. Ob ich sie wohl mal aufmache und hineinschaue? Lieber nicht. Ich muss sehen, dass ich hier wegkomme. Sicher sind Kasperl und Seppel zur Polizei gerannt. Nicht etwa, dass ich Angst hätte vor der Polizei. Nein, bestimmt nicht. Ich bin ja der Räuber Hotzenplotz. Aber sicher ist sicher.« Hotzenplotz lud sich die schwere Kiste kurzerhand auf den Rücken. Den Handwagen konnte er auf dem Weg durch den Wald nicht gebrauchen. Er stieß ihn mit einem Tritt in den Straßengraben. Prustend und schnaufend schleppte er seinen Raub durch das Dickicht in seine Höhle. Er hatte es mit dem Heimkommen so eilig, dass er gar nicht merkte, wie die Kiste auf seinem Rücken mit der Zeit immer leichter und leichter wurde. Denn Kasperl hatte im letzten Augenblick doch noch daran gedacht, das Streichholz herauszuziehen. Und nun rieselte der feine weiße Sand ohne Unterlass durch das Loch im Kistenboden und bildete hinter dem Räuberhotzenplotz eine dünne Spur. Daheim angekommen, stellte Hotzenplotz die Kiste auf den Tisch. Und nachdem er den Eingang zur Räuberhöhle von innen verriegelt hatte, holte er Hammer und Zange aus dem Werkzeugkasten und machte sich daran, die Kiste zu öffnen. Da er ein sehr erfahrener Räuber war, der sein Handwerk von Grund aus verstand, dauerte es nicht lange, bis er den Deckel aufklappen konnte. Er beugte sich über die Kiste und blickte hinein. Da erstarrte er. War es zu fassen? In der Kiste lag nichts als ein Häuflein Sand. Ganz gewöhnlicher, schäbiger, weißer Sand. Ha! Schrie der Räuber Hotzenplotz zornig. Man hat mich betrogen! Man hat mich zum Narren gehalten! Er packte mit beiden Fäusten seinen krummen Räubersäbel, stürzte sich auf die arme Kartoffelkiste und hackte sie kurz und klein. Auch den Tisch, der aus starken Eichenbohlen gezimmert war, schlug er in Stücke. Dann rannte er vor die Tür, weil er frische Luft brauchte. Aber was war das? Da führte doch eine feine Sandspur am Boden hin. Sie kam aus dem Dickicht und führte genau auf die Höhle zu. Hotzenplotz hätte kein so gerissener Räuber sein dürfen, um nicht sofort zu wissen, was er davon zu halten hatte. Er stieß einen gräulichen Fluch aus. »Der Kasperl und dieser Seppel wollen mich hinters Licht führen«, knurrte er. »Aber jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt können sich die zwei Burschen auf etwas gefasst machen. Rache! Rache!«
Hauptsache gut verkleidet. Kasperl und Seppel waren nicht zur Polizei gelaufen, sondern nur hinter die nächste Waldecke. Dort schlüpften sie in die Büsche und warteten. Als sie sahen, dass Hotzenplotz die Kartoffelkiste davonschleppte, waren sie sehr zufrieden. »Eigentlich kann er einem ja leid tun, der gute Mann«, sagte Seppel. »Wieso?«, fragte Kasperl. »Weil er die schwere Kiste ganz allein so weit schleppen muss. Hoffentlich holt er sich keine Plattfüße.« »Der«, brummte Kasperl, »von mir aus kann er sich krumm und dumm schleppen an dem Ding. Vergiss nicht, dass er ein Räuber ist und Großmutters Kaffeemühle geraubt hat.« Zur Sicherheit blieben sie eine Weile in ihrem Versteck an der Waldecke liegen. Dann kehrten sie vorsichtig an die Stelle zurück, wo Hotzenplotz sie überfallen hatte. Der leere Handwagen lag mit den Rädern nach oben im Straßengraben. »Da liegt er gut«, sagte Kasperl. »Da bleibt er, bis wir zurückkommen.« Und wo war nun die Sandspur? Sie brauchten nicht lange zu suchen. Dort führte sie in den Wald hinein. Kasperl wollte ihr eilends folgen, doch Seppel hielt ihn am Rockzipfel fest. »Warte, wir müssen uns erst verkleiden.« »Verkleiden? Gewiss doch, der Räuber Hotzenplotz darf uns auf gar keinen Fall wiedererkennen.« »Hm, das ist richtig. Aber wo nehmen wir in der Eile eine Verkleidung her?« »Furchtbar einfach. Ich leihe dir meinen Hut und bekomme dafür deine Zipfelmütze.« »Und was soll ich mit deinem Seppelhut?« »Dumme Frage, du sollst ihn aufsetzen. Passt er dir?« »Schlecht«, sagte Kasperl. Der Seppelhut war ihm viel zu weit und er sah darin wie eine Vogelscheuche auf Urlaub aus. Der Seppel fand das gerade richtig. »Großartig«, sagte er. »Nicht zum Wiedererkennen. Und ich mit der Zipfelmütze?« »Zum Schieflachen«, sagte Kasperl. »Großmutter fiele gleich wieder in Ohnmacht, wenn sie dich sehen könnte. Dann bin ich beruhigt. Nun wird uns der Räuber Hotzenplotz ganz gewiss nicht erkennen. Komm, gehen wir.« Kasperl und Seppel folgten der feinen Sandspur, die Hotzenplotz auf dem Waldboden hinterlassen hatte. Die Spur war schön deutlich zu sehen, der Wald aber wurde mit der Zeit immer dichter und finsterer. »Huch«, dachte Seppel, »ein richtiger Räuberwald. Nur ein Glück, dass wir so gut verkleidet sind.« So mochten sie bald eine Stunde gelaufen sein, da blieb Kasperl, der vorneweg ging, auf einmal stehen. »Was ist?«, fragte Seppel. Die Spur auf dem Waldboden teilte sich. War das möglich? Statt einer Spur gab es plötzlich zwei Spuren. Die eine führte nach rechts und die andere nach links. Räuber sind manchmal gar nicht so dumm, wie sie ausschauen. »Kannst du dir das erklären, Seppel?« »Ja, Kasperl. Eine von den beiden muss falsch sein.« »Das fürchte ich auch, aber welche ist nun die richtige?« »Schwer zu sagen, wir müssen es ausprobieren. Am besten, wir trennen uns.« »Gut, Seppel. Willst du rechts oder links gehen?« »Losen wir.« »Einverstanden.« Kasperl und Seppel losten mit einem Geldstück. Seppel warf zweimal Adler und einmal Zahl. Das bedeutete, dass er nach links gehen musste. »Mach's gut und sei vorsichtig, Seppel.« »Ja, Kasperl, ich werde mir Mühe geben. Mach selber gut.«
Ein Schuss aus der Pfefferpistole. Der Räuber Hotzenplotz strich sich grinsend den schwarzen Bart. Es freute ihn, dass er den guten Einfall gehabt hatte, vor dem Rest des Sandes, der in der Kiste übrig geblieben war, eine zweite Spur zu streuen. Hoffentlich waren Kasperl und Seppel so unvorsichtig und trennten sich. Am Ende der Spur sollte jeder von beiden sein blaues Wunder erleben. Dafür hatte Hotzenplotz vorgesorgt. Die linke Spur war die richtige, denn sie führte zur Räuberhöhle. Das Schlimme war nur, dass der Räuber Hotzenplotz kurz vor dem Höhleneingang mit schussbereiter Pistole hinter dem Stamm einer knorrigen alten Eiche stand. Im Pistolenlauf steckte zwar keine Kugel, dafür aber eine Ladung gemahlenen Pfeffers. Und ein Schuss aus der Pfefferpistole, das wusste der Räuber Hotzenplotz, war in diesem Falle genau das Richtige. Ob der Bursche noch lange auf sich warten lässt, dachte Hotzenplotz. Aber nein, wenn ihn nicht alles täuschte, kam da schon wer durch den Wald getappt. Richtig, dort tauchte er zwischen den Bäumen auf. Er trug eine knallrote Zipfelmütze. Der Kasperl also. Hotzenplotz konnte nicht wissen, dass das Seppel mit Kasperls Mütze war. Kaltblütig hob er die Pfefferpistole und zielte. Er zielte sehr sorgfältig, machte langsam den Finger krumm, rumstig. Ein Blitz, ein Knall und ein Wölkchen Pulverdampf. Armer Seppel, er hatte den Schuss aus der Pfefferpistole mitten ins Gesicht bekommen. Hören und Sehen vergingen ihm, er nieste und spuckte und hustete ohne Unterlass, wie das brannte und kratzte und in den Augen biss. Schrecklich, schrecklich, jetzt hatte er Räuber Hotzenplotz leichtes Spiel mit ihm. Hohnlachend bannte er ihm die Arme und Beine mit einem Kälberstrick, lud ihn sich auf den Rücken und trug ihn in seine Räuberhöhle. Dort warf er ihn in die Ecke. Da, rief er, jetzt kannst du dich ausniesen, wohl bekommst dir. Er wartete, bis sich Seppel ein wenig erholt hatte. Als er sah, dass die Wirkung des Pfeffers nachließ, gab er ihm einen Fußtritt und spottete: Guten Tag, Kasperl. Schön willkommen in meiner Höhle. Gefällt sie dir? Tut mir leid, dass du Schnupfen hast, aber das lässt sich nicht ändern. Das kommt davon. Was muss auch deine Nase in Dinge stecken, die dich nichts angehen? Seppel konnte nicht antworten. Seppel nieste. Zum Wohlsein, Kasperl, sagte der Räuber Hotzenplotz. Hatte er Kasperl gesagt? Ich bin nicht der Kasperl, rief Seppel und musste schon wieder niesen. Nein, nein, meinte Hotzenplotz grinsend, ich weiß, dass du nicht der Kasperl bist, sondern der Kaiser von Konstantinopel. Nein doch, ich bin der Seppel. Natürlich, natürlich, und ich bin der Wachmeister Dimpfelmoser, falls dir das neu sein sollte. Ich bin aber wirklich der Seppel. Maul halten, brüllte der Räuber Hotzenplotz. Wenn du mich anschwindelst, werde ich grob und versohle dich mit dem Schnürhaken. Aber horch mal, bim, 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 ein Glöckchen, das neben dem Höhleneingang am Türstock hing, bimmelte. Weißt du, was das bedeutet? Fragte der Räuber Hotzenplotz. Nein, das kannst du nicht wissen, ich muss es dir also erklären. Das Bimmeln bedeutet, dass jetzt eben dein Freund Seppel in eine Grube geplumpst ist. Genauer, in eine Fallgrube. Tja, da staunst du wohl. Das verschlägt dir die Sprache, wie? Aber tröste dich, mit dem Hotzenplotz sind schon ganz andere Leute nicht fertig geworden. Hotzenplotz lachte dröhnend und patschte sich auf die Schenkel. Dann kramte er unter dem Bett ein paar Stricke und einen Sack hervor. »Ich gehe nun deinen Freund Seppel holen, damit es dir hier nicht zu einsam wird«, sagte er. »Überlege dir unterdessen, ob du nicht doch der Kasperl bist. Viel Vergnügen einstweilen.«
Trübe Aussichten. Und was hatte Kasperl inzwischen erlebt? Seit er sich von Seppel getrennt hatte, war auf seiner Spur immer tiefer ins Dickicht geraten. Im Stillen verwünschte er nicht nur den Räuber Hotzenplotz und den elenden Weg voller Wurzeln und Dornenranken, auf dem er ihnen da folgen musste, sondern auch Seppels Hut. Seppels Seppelhut rutschte ihm fortwährend ins Gesicht. Er konnte ihn in den Nacken schieben, so oft er wollte. Spätestens nach dem übernächsten Schritt saß er wieder auf der Nase. »Vielleicht wird es besser, wenn ich ihn herumdrehe«, dachte Kasperl und setzte den Hut verkehrt auf. Das half aber auch nichts. Noch oft musste Kasperl den dummen Hut in den Nacken schieben und noch oft rutschte ihm Seppels grüner Seppelhut wieder in die Stirn, bis es plötzlich ein furchtbares Knacken und Prasseln gab und Kasperl samt Seppels Hut in eine der vielen mit Reisig bedeckten Fallgruben stürzte, von denen die Räuberhöhle umgeben war. Da saß er nun unversehens einen Stockwerk tiefer, der gute Kasperl, und rieb sich das Hinterteil. Ein Glück nur, dass er sich nichts gebrochen hatte. Das hätte leicht sein können bei dem tiefen Fall und dem harten Aufprall. »Zu dumm«, dachte Kasperl und schaute sich in der Grube um. 4 senkrechte, glatte Wände und weiter nichts. Wie soll ich da jemals wieder hinauskommen? Aber da war ja noch Seppel. Der würde ihn sicher finden und hier herausholen, schließlich war der Seppel ja sein bester Freund. Ob er bald aufkreuzte, Kasperl spitzte die Ohren. Es war ihm, als höre er jemanden kommen, aber der jemand war leider nicht sein Freund Seppel, sondern der Räuber Hotzenplotz. Kasperl bekam keinen schlechten Schreck, als am Rand der Fallgrube das Gesicht mit dem struppigen schwarzen Räuberbart auftauchte. »Holla, Seppel«, rief Hotzenplotz, »hoffentlich hast du dir nicht das Genick gebrochen. Magst du dem lieben Onkel nicht guten Tag sagen? Denk mal, der Onkel Hotzenplotz ist gekommen, um dir hier wieder rauszuhelfen. Du willst doch hier raus, oder?« Kasperl nickte. Natürlich wollte er hier heraus. Er war erst draußen, so konnte er weitersehen. Vielleicht fand er dann eine Gelegenheit zum Davonlaufen. »Pass auf«, sagte Hotzenplotz, »tu genau, was ich sage. Ich lasse dir hier an dem Strick einen Sack hinunter.« »So, siehst du. Und nun steig hinein, Seppel.« »In den Sack?« fragte Kasperl zögernd. »Ja, in den Sack«, sagte Hotzenplotz. »Ich will dich darin heraufziehen, anders geht es nicht.« »Na, nun mach schon zum Donnerwetter und vergiss deinen Hut nicht da unten.« »Ach, richtig, der Seppelhut.« Kasperl hob ihn vom Boden auf und setzte ihn auf den Kopf. Dann stieg er in den Sack und der Räuber Hotzenplotz zog ihn daran aus der Fallgrube herauf wie in einem Aufzug. Als er ihn glücklich oben hatte, tat er das, was Kasperl an seiner Stelle auch getan hatte. Er band den Sack zu. Jetzt war Kasperl erst recht gefangen. Da half alles Zappeln und Schreien nichts. Hotzenplotz warf ihm sich über die Schulter und ab in die Räuberhöhle. So, da wären wir. Hotzenplotz ließ den Sack neben Seppel zu Boden plumpsen. Nun wird es sich wohl herausstellen, wer von euch beiden der Seppel und wer der Kasperl ist. Er öffnete den Sack ein wenig, aber nur so weit, dass Kasperl den Kopf hervorstrecken konnte, den Kopf mit dem Soppelhut. Weiter ließ ihn der Räuber Hotzenplotz nicht heraus. Willst du endlich zugeben, dass du der Kasperl bist? Schnauzte er den Seppel an. Seppel wollte auch diesmal entgegnen, dass er der Seppel sei, aber Kasperl kam ihm zuvor und zwinkerte mit den Augen. Vielleicht war es ganz nützlich, wenn der Räuber sie miteinander verwechselte. »Warum gibst du mir keine Antwort, Kerl?« »Was soll er Ihnen denn antworten?« sagte Kasperl an Seppels Stelle. »Sie wissen ja viel besser, Herr Potzenhotz.« »Plotzenhotz? Hotzenplotz heiße ich. Oh, Verzeihung, Herr Lotzenpotz.« »Dummkopf. Wieso? Weil ich Hotzenplotz heiße zum Donnerwetter, kannst du dir nicht die einfachsten Namen merken?« »Aber natürlich, Herr Potzenlotz.« Hotzenplotz nahm eine Prise Schnupftabak. Er sah ein, dass es keinen Zweck hatte, sich zu ärgern. Der Bursche da, dieser Seppel, war offenbar wirklich so dumm, wie er aussah mit seinem Seppelhut. Umständlich entfaltete der Räuber ein großes, kariertes Schnupftuch. Er nieste und schneuzte sich. Danach, nachdem er sich gründlich die Nase geputzt und das Taschentuch wieder weggesteckt hatte, trat er vor Kasperl und Seppel hin, hakte den Daumen in die Gürtel und hielt sie eine Ansprache. »Ihr wolltet mich ausspionieren und seid nun in meiner Hand«, sagte Hotzenplotz. »Und das ist gut so. Ihr verdient zwar kein Mitleid, ich könnte euch, wenn ich wollte, den Bauch aufschlitzen oder den Kragen herumdrehen. Aber es passt mir nicht.« »Und warum nicht?« Er nahm eine weitere Prise aus seiner Tabaksdose und nieste, bevor er fortfuhr. »Weil ich mir etwas Besseres ausgedacht habe für euch.« »Dich, Kasperl«, er zeigte auf Seppel, »lege ich an die Kette, du bleibst in der Räuberhöhle und wirst für mich arbeiten, bis du schwarz wirst. Und dich, Seppel«, Hotzenplotz zeigte auf Kasperl, »verkaufe ich.« »Ach, herrje«, stöhnte Kasperl, »an wen denn?« »An wen«, sagte Hotzenplotz, »an den großen und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, meinen alten Freund.«
Petrosilius Zwackelmann. Der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann hockte verdrossen in der Küche seines Zauberschlosses und schälte Kartoffeln. Er war zwar ein großer Zauberer, der mit Leichtigkeit einen Menschen jedes beliebige Tier verwandeln und aus Dreck Gold machen konnte, aber Kartoffeln die Schale herunterzuzaubern, das war ihm trotz vieler Mühe noch nie gelungen. Wenn er also nicht immer bloß Nudeln und Graupen essen wollte, musste er sich wohl oder übel von Zeit zu Zeit die Küchenschürze umbinden und das lästige Geschäft des Kartoffelschälens selbst besorgen. »Alles bloß, weil ich keinen Dienstboten habe«, seufzte der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann. »Und warum hatte er keinen Dienstboten? Weil ich noch keinen gefunden habe, der mir gepasst hätte«, dachte er. »Solch ein Dienstbote müsste nämlich vor allem dumm sein. Nur einen Dummkopf könnte ich in mein Zauberschloss aufnehmen, ohne dass er mir auf die Schliche kommt. In diesem Punkt kann man als Zauberer gar nicht scharf genug aufpassen. Bevor ich mir da eine Laus in den Pelz setze, ist es viel besser, ich schäle mir die Kartoffeln selbst, auch wenn es mir lästig fällt.« Petrosilius Zwackelmann hatte während des Nachdenkens mit der Arbeit ausgesetzt. Nun wollte er weiterschälen, da schallte die Hausglocke. »Augenblick«, rief der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann, »komme gleich.« Er lief in den Flur hinaus, griff nach dem schweren Riegel und wollte das Schlosstor öffnen. Aber in letzter Sekunde besann er sich, dass er noch die Küchenschürze vor dem Bauch hatte. »Ach du liebe Zeit, Petrosilius Zwackelmann in der Küchenschürze, das fehlte gerade noch, dass ihn jemand in diesem unwürdigen Aufzug zu Gesicht bekam.« Abermals schellte die Hausglocke. »Ja doch, ich komme«, rief Zwackelmann. Er riss sich die Küchenschürze herunter. Aber wohin mit ihr? Hokus pokus. Der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern. Da schwebte die Küchenschürze von selbst in die Küche hinaus und hängte sich im Geschirrschrank an ihren Haken. Die Hausglocke schellte zum dritten Mal. Petrosilius Zwackelmann schob den Riegel zurück und öffnete. Draußen stand ein Sack auf dem Rücken, der Räuber Hotzenplotz. »Ei, sieh da«, rief der große Zauberer freudig aus. »Alter Freund, lebst du auch noch? Willkommen bei mir, willkommen. Magst du nicht eintreten?« »Gern«, sagte Hotzenplotz. Petrosilius Zwackelmann führte ihn in sein Studierzimmer. Das war eine hohe Ehre für Hotzenplotz. Hierher führte der große Zauberer nur seine besten Freunde. Gewöhnliche Gäste empfing er, wenn er sie überhaupt empfing, in der Schlosshalle. Im Studierzimmer Zwackelmann stand ein mächtiger Bücherschrank, der mit dicken, in Leder eingebundenen Büchern gefüllt war. Stöße von dicken, in Leder eingebundenen Büchern lagen auch auf dem Schreibtisch, der Fensterbank und dem Fußboden. Über dem Schreibtisch hing an der Zimmerdecke ein Krokodil. Das war ausgestopft und im Hintergrund lehnte in einem Winkel ein Totengerippe, das in der knöchernen rechten Hand eine brennende Kerze hielt. Petrosilius Zwackelmann ließ sich in seinem Sessel hinter dem Schreibtisch nieder und zeigte auf einen Lehnstuhl, der ihm gegenüberstand. »Willst du nicht Platz nehmen, alter Knabe?« Hotzenplotz nickte und setzte sich. »Prise gefällig?« fragte der große Zauberer. »Immer her damit.« Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und griff in die leere Luft. Er zauberte aus dem Nichts eine silberne Schnupftabaksdose hervor und reichte sie Hotzenplotz. »Bitte, bedien dich!« Hotzenplotz nahm eine kräftige Prise und schnupfte. Er musste so schrecklich niesen, dass er im Haaresbreite das Krokodil von der Decke heruntergeniest hätte. »Teufel, Teufel, mein Lieber, das nenne ich einen Tabak. Der ist dreimal so scharf wie gestoßene Glasscherben. Wo kriegt man den?« »Eigenbau«, sagte der große Zauberer Zwackelmann. »Meine Spezialmischung, Marke Nasentrost. Da, nimm dir noch eine.« Hotzenplotz strahlte. Ihm war ein Gedanke gekommen. Er schnupfte und nieste. Dann sagte er, »Können wir nicht ein Geschäft machen?« »Ein Geschäft?« fragte Zwackelmann. »Ja«, sagte Hotzenplotz, »ein Geschäft mit dem Schnupftabak.« Zwackelmann rümpfte die Nase. »Was könntest du mir schon bieten?« fragte er. »Weißt du nicht, dass ich Geld wie Mist habe?« »Wer spricht denn von Geld?« sagte Hotzenplotz. »Ich biete dir etwas viel Besseres. Rate mal.« Petrosilius Zwackelmann legte die Stirn in Falten und dachte nach. Hotzenplotz wartete eine Weile, dann meinte er, »Soll ich dir drauf helfen? Es ist etwas, wonach du seit langem vergeblich suchst.« »Etwas, woran war ich seit langem vergeblich suche?« Der große Zauberer horchte auf. »Ist es etwa ein neues Zauberbuch?« »Nein, ein Dienstbote.« »Ha!« rief der große Zauberer Zwackelmann. »Wirklich? Ein Dienstbote? Ist der aber auch dumm genug?« »Dümmer geht's nicht mehr«, sagte darüber Hotzenplotz. »Und wo hast du ihn?« »Hier im Sack steckt er.« Hotzenplotz knüpfte die Schnur auf, mit der er das obere Ende des Sackes zugeschnürt hatte. Der Sack glitt herunter, zum Vorschein kam Kasperl mit Seppels Hut auf dem Kopf. Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und zauberte seine Brille herbei. Er setzte sie auf die Nase und musterte Kasperl durchdringend. Kasperl machte das dümmste Gesicht, das er machen konnte. »Ist er so dumm, wie er aussieht?« fragte der große Zauberer Zwackelmann. »Mindestens«, sagte Hotzenplotz. »Das ist gut«, sagte Zwackelmann, »das ist sehr gut. Wie heißt er denn?« »Seppel.« »Aha, also Seppel, ich nehme dich. Kannst du Kartoffeln schälen?« »Natürlich, Herr Schnackelmann.« Petrosilius Schnackelmann brauste auf. »Du verdrehst meinen Namen, Kerl?« rief er zornig. »Ich bin auch nicht einfach ein Herr. Ich verlange von dir die Anrede großer Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Merke das ein für alle Mal.« »Sehr wohl, großer Zauberer Zeprodilius Wackelzahn«, sagte Kasperl ganz unschuldig. »Pech und Schwefel!« Der große Zauberer packte Kasperl am Kragen und beutelte ihn gewaltig durch. »Glaubst du, ich dulde es, dass du dich um mich lustig machst? Soll ich dich auf der Stelle in einen Affen verzaubern oder in einen Regenwurm?« Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und schwuppdich hielt er den Zauberstab in der Hand. Aber Hotzenplotz ließ es nicht zu, dass er Kasperl verzauberte. Er fiel Zwackelmann in den Arm und beschwichtigte ihn. »Seppel, verdreh deinen Namen nicht absichtlich, verdreht deinen Namen nicht absichtlich, alter Freund.« »Er merkt sich ihn nicht, er ist einfach zu dumm dazu.« »Ach so«, meinte Petrosilius Zwackelmann. Und dann lachte er. »Hotzenplotz«, rief er, »ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin. Dieser Seppel gefällt mir. Er ist wie geschaffen für meinen Haushalt. Ich bringe ihn rasch in die Küche, dort mag er Kartoffeln schälen. Dann wollen wir beiden in aller Ruhe über den Preis reden.« »Reden wir lieber gleich darüber«, sagte darüber Hotzenplotz. »Auch gut, ich biete dir, sagen wir, einen halben Sack Schnupftabak.« »Einen halben«, entgegnete Hotzenplotz, »ist es nicht etwas wenig für einen Dienstboten?« »Schön«, sagte Petrosilius Zwackelmann, »du bekommst einen ganzen Sack. Top!« Damit streckte er Hotzenplotz seine rechte Hand hin. »Top«, sagte Hotzenplotz und schlug ein. »Von jetzt an kannst du mit Seppel tun, was du willst. Er gehört dir nun.«
Ein nächtliches Abenteuer. Den Rest des Tages verbrachte Kaspern in Zauberer Zwackelmanns Schlossküche beim Kartoffelschälen. Der große böse Zauberer konnte von diesen ersten Kartoffeln, die er nicht selbst zu schälen brauchte, gar nicht genug kriegen. Zum Mittag vertilgte er 7 Schüsseln Kartoffelbrei und zum Abendbrot 6,5 Dutzend Kartoffelklöße in Zwiebeltunke. Kein Wunder, dass er an diesem Abend bei bester Laune war. Endlich erhob er sich von der Tafel, klopfte Kaspar leutselig auf die Schulter und sagte, genug für heute. Nun will ich dir deinen Schlafplatz zeigen. Komm mit, Seppel. Kaspar folgte dem großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann über den Flur in ein kleines Zimmer. Dort stand ein leeres Bettgestell und ein Waschtisch. »Dies ist deine Kammer, Seppel, hier wirst du schlafen.« »Hier? Auf dem leeren Bettgestell?« fragte Kasperl. »Geduld«, sagte Petrosilius Zwackelmann. Er schnackelte mit den Fingern, da lag auf dem eisernen Bettgestell, wie er dahin gekommen war, konnte Kasperl nicht sagen, ein dicker Strohsack. Dann schnackelte Zwackelmann gleich noch ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal. Auf dem Strohsack lagen nun auch ein Leintuch, ein Federbett und ein Kopfkissen. »So, das wird reichen«, sagte der große Zauberer. »Ich begebe mich nun zu Bett. Gute Nacht, Seppel.« »Gute Nacht, großer Zauberer, Eprosilius Dackelschwanz.« Zwackelmann schritt von dann. Er hatte sein Schlafgemach droben im Schlossturm im fünften Stock. Aber Kasperls Kammer lag ebenso wie die Küche im Erdgeschoss. Wenn man zum Fenster hinausschaute, blickte man in den Kräutergarten. Dahinter begann der Wald. Und das Fenster? Das Fenster war nicht vergittert und ließ sich von innen öffnen. »Nicht schlecht«, dachte Kasperl. »Ich fürchte, von morgen an muss der große Zauberer wieder selber Kartoffeln schälen.« Kasperl wartete, bis es draußen ganz dunkel geworden war. Wenn er hier freikam, wollte er schleunigst auch seinen Freund Seppel befreien. Wie das zu machen war, würde ihm schon noch einfallen. Erstmal weg hier. Ob Petrosilius Zwackelmann wohl schon schlief? Vorsichtig schlüpfte Kasperl zum Fenster hinaus in den Kräutergarten. Er spähte am Schloss empor, alles war finster und totenstill. Gut so. Der Gartenzaun war nicht besonders hoch, doch als Kasperl darüber hinwegsteigen wollte, geschah etwas Unerwartetes. Jemand ergriff ihn von hinten am Rockzipfel und beim Kragen und riss ihn zurück. Ziemlich unsanft landete Kasperl auf seinen vier Buchstaben. Wer hatte ihn denn da gepackt? Etwa der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann höchstpersönlich? Ängstlich blickte sich Kasperl um, aber nanu, es war breit und breit niemand zu sehen im Kräutergarten. »Ich glaube, es hat mir was vorgemacht. Ich will es nochmal versuchen, diesmal an einer anderen Stelle.« Gedacht, getan. Kasperl erhob sich und trat ein paar Schritte zurück, dann rannte er auf den Gartenzaun los. Er wollte mit Schwung hinüber, aber es glückte ihm wieder nicht. Diesmal erwischte ihn wer beim Schlawittchen und schleuderte ihn zurück, dass er hinplumpste wie ein Mehlsack. Kasperl blieb eine Zeit lang liegen, wo er gerade lag, nämlich mitten in Zauberer Zwackelmanns Petersilienbeet. Er spitzte die Ohren, aber nichts rührte sich. »Psst«, machte Kasperl, »ist jemand da?« Keine Antwort. »Wenn jemand da ist, soll er es sagen.« Alles blieb totenstill. Nur der Wald rauschte draußen jenseits des Zauns. »Ich muss mich getäuscht haben«, dachte Kasperl. »Versuchen wir es also ein drittes Mal. Aber zum Drübersteigen habe ich keine Lust mehr, jetzt krieche ich drunter weg.« Auf allen Vieren kroch Kasperl den Zaun entlang und suchte nach einem Durchschlupf. Hier war eine Latte locker. Sie ließ sich zur Seite schieben, die Lücke war groß genug für ihn. »Fein«, dachte Kasperl und wollte hinauskriechen. Doch er hatte auch diesmal Pech, denn man packte ihn an den Füßen und zerrte ihn kurzerhand weg vom Zaun. Aber damit noch nicht genug. Plötzlich machte es Klatsch und Kasperl bekam eine solche Ohrfeige, dass er vor Schreck laut aufschrie. Davon erwachte der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann, machte Licht an und beugte sich, seine Nachtmütze auf dem Kopf, aus dem Fenster des Schlafgemachs im fünften Stock. »Ei, was höre und sehe ich«, rief er. »Der Seppel will ausreißen.« »Aber, wer wird denn so dumm sein, Seppel? Aus meinem Zauberschloss gibt es für dich keinen Weg hinaus. Wenn du das Schloss verlassen willst, dann entweder mit meiner Erlaubnis, die ich dir aber niemals erteilen werde, oder es geht dir um kein Haar besser als eben jetzt. Leg dich nun schlafen, Seppel, und störe mich künftig nie mehr in meiner Nachtruhe sonst.« Ein Blitz fuhr hernieder und schlug eine knappe Handbreit vor Kasperls Fußspitzen in den Erdboden. Kasperl bekam einen Riesenschrecken und droben im fünften Stock seines Schlossturms knallte der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann unter hohem Gelächter das Fenster zu. Was kann man von so einem Bösewicht auch anderes erwarten?
So dumm wie möglich. Am nächsten Morgen musste Kasperl dem großen Zauberer einen ganzen Waschkessel voll Kartoffelmus kochen, und Zwackelmann legte den Löffel erst aus der Hand, als der Kessel leer war. Dann wischte er sich zufrieden mit einem Zipfel des Zaubermantels den Mund ab. »Und ich?« fragte Kasperl enttäuscht, denn er hatte gehofft, dass ihm Zwackelmann etwas übrig ließ. »Keine Sorge, mein Lieber.« Der Zauberer schnackelte mit den Fingern und zauberte einen Laib Brot herbei, dazu Butter und Käse. »Dies ist für dich, Seppel«, sagte er, »aber warte noch mit dem Essen, ich habe dir etwas zu sagen.« Er räusperte sich und begann. »Heute muss ich dich hier allein lassen, denn ich reise zu einem Kollegen in Buxtehude und werde erst in den späten Abendstunden zurückkehren. Wenn du hungrig bist, geh in die Speisekammer und hole dir, was du magst. Im Übrigen wirst du arbeiten. Merke dir, was du tun sollst. Erstens, 6 Eimer Kartoffeln schälen und kleinschnippeln für das Abendbrot. Zweitens, 3 Klafter Holz zersägen, spalten und aufstapeln. Drittens, den Fußboden in der Küche schrubben und viertens, im Kräutergarten die leeren Beete umstechen. Wiederhole es.« »Wie du befiehlst,
Großer Zauberer Spektrophilius Zwaschelschwan, sagte Kasperl. Er hatte sich vorgenommen, in Zukunft alles so dumm wie möglich zu machen. Damit wollte er Petrosilius Zwackelmann zur Verzweiflung bringen. Vielleicht wurde der große Zauberer dann so wütend, dass er ihn aus dem Schloss jagte. Jetzt tat der Kasperl, als müsste er angestrengt nachdenken. Er verdrehte die Augen und kratzte sich im Genick. Petrosilius Zwackelmann sah sich das eine Weile an, dann wurde er ungeduldig. »Los, los!« rief er. »Siehst du nicht, dass ich weg möchte? Mach den Mund auf und sage mir, was du sollst.« »Was ich soll?« fragte Kasperl. »Ich soll...« »Piaz und Kuckuck, was soll ich denn? Eben habe ich es noch genau gewusst, aber jetzt?« »Augenblick mal, ich glaube, jetzt ist mir wieder eingefallen.« Kasperl schob sich den Seppelhut aus der Stirn. »Ich soll erstens 6 Eimer Kartoffeln zersägen, spalten und aufstapeln. Zweitens 3 Klafter Holz schrubben. Drittens den Fußboden in der Küche schälen und klein schnippeln für das Abendbrot. Viertens...« »Halt ein!« rief der große Zauberer Zwackelmann. »Aufhören mit dem Quatsch! Auf der Stelle aufhören!« Kasperl machte ein überraschtes Gesicht. »Wieso aufhören?« fragte er. »Weil du alles verwechselst und durcheinander bringst. Fang noch einmal von vorn an.« »Sehr gern, großer Zauberer Repusilius Fackelspahn. Ich soll erstens 6 Eimer Kartoffeln umstechen, zweitens den Fußboden in der Küche zersägen, spalten und aufstapeln, drittens im Kräutergarten die leeren Beete schrubben und viertens...« »Was war doch das vierte gleich?« »Blödsinn«, schrie Petrosilius Zwackelmann. »Blödsinn, Blödsinn!« »Wieso?« fragte Kasperl. »Wieso?« Petrosilius Zwackelmann tippte sich an die Stirn. »Weil du dumm bist. Strohdumm bist du. Nicht mal die einfachsten Arbeiten kannst du dir merken. Es ist zum Verzweifeln mit dir. Zum Verzweifeln.« Zornig stampfte der große Zauberer mit dem Fuß auf. »Jetzt passiert's«, dachte Kasperl. »Jetzt jagt er mich gleich davon.« Aber leider, der große Zauberer Zwackelmann jagte ihn nicht davon, denn er brauchte ihn. Er schnackelte mit den Fingern und zauberte aus der Luft eine Flasche Doppelkümmel herbei. Damit spülte er seinen Ärger hinunter. Dann sagte er: »Dass du ein Dummkopf bist, Seppel, ist zwar in mancher Beziehung sehr ärgerlich, hat aber unbestreitbar seine gewissen Vorteile. Kurz und gut, es genügt mir, wenn du bis heute Abend 6 Eimer Kartoffeln schälst. Schälst und kleinschnippelst, wohlgemerkt, denn ich wünsche zum Abendbrot Bratkartoffeln zu speisen. Die anderen Arbeiten seien dir dummheitshalber erlassen. So, und nun muss ich mich sputen, sonst denkt mein Kollege in Buxtehude, ich habe ihn vergessen.« Der große Zauber Petrosilius Zwackelmann eilte empor auf die oberste Plattform des Schlossturmes. Dort bereitete er seinen weißen, mit roten und gelben Zeichen bestrickten Zaubermantel auf den Fußboden, setzte sich mitten darauf und sprach einen Zauberspruch. Da erhob sich der Mantel mit ihm in die Lüfte und trug ihn nach Buxtehude. Und Kasperl, nachdem er das Butterbrot und den Käse verdrückt hatte, ging er an seine Arbeit. Er saß in der Schlossküche, schälte Kartoffeln und dachte nach. Er musste vor allem an Seppel denken. Gestern im Aufbruch hatte ihn Hotzenplotz mit dem linken Fuß an die Wand seiner Räuberhöhle gekettet, im finstersten Winkel, hinten, zwischen dem Pulverfass und der Pfeffertonne. Ob er doch immer dort an der Kette lag, auf dem kalten Steinboden, wenn er ihm wenigstens eine Handvoll Stroh oder eine Decke gegeben hätte, der Hotzenplotz, dachte Kasperl. Und je länger er sich um Seppel Gedanken machte, desto sehnlicher wurde sein Wunsch zu erfahren, wie es ihm seither in der Räuberhöhle ergangen war.
Armer Seppel. Viele Stunden lang hatte Seppel allein in der finsteren Räuberhöhle gelegen, und wäre die Kette nicht um seinen Fuß nicht gewesen, hätte er fortlaufen können, wohin er wollte. Aber die Kette ließ sich nicht abstreifen. So verzweifelt er auch daran zerrt und rüttelte sie das fest, es war zwecklos. Gegen Abend kam Hotzenplotz wieder angepoltert. Er kippte den Sack mit dem Schnupftabak von der Schulter, dann schmiss er den Hut und den Mantel in eine Ecke und zündete eine Kerze an. »So, alter Kasper, nun hat es sich ausgefaulenzt, jetzt wird gearbeitet.« Zunächst musste Seppel dem Räuber Hotzenplotz aus den schmutzigen Stiefeln helfen, dann wurde er losgekettet. »Marsch an den Herd und mach Feuer. Ich habe mir unterwegs eine fette Gans besorgt. Wenn du Feuer hast, rupfe sie und dann rasch an den Bratspieß. Ich mag sie schön knusprig von allen Seiten, aber pass auf, dass sie dir nicht anbrennt. Einstweilen will ich es mir bequem machen und den Hausrock anziehen.« Seppel rupfte die Gans und briet sie. Während er brav den Spieß drehte, stieg ihm der Bratenduft in die Nase. Er hatte seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Ihm wurde ganz schwach davon. Ob ihm der Räuber Hotzenplotz einen Happen abließ? Aber der Räuber Hotzenplotz dachte gar nicht daran. Als der ganze Braten fertig war, rief er Mahlzeit, dann aß er den leckeren Vogel Ratzeputz auf und Seppel ging leer aus. Er bekam nicht mal einmal einen schäbigen Knoppen zum Abnagen. »Hm, das hat gut geschmeckt«, sagte Hotzenplotz nach dem Essen und stieß einen Rülps aus. »Nun könnte ich einen Kaffee vertragen.« Er ging an die Truhe und kramte die Kaffeemühle hervor. »Großmutters Kaffeemühle! die befüllte er mit Boden. »Da«, rief er Seppel zu, »mahle.« Und Seppel musste auf Großmutters Kaffeemühle für Hotzenplotz den Kaffee mahlen. Dazu spielte die Kaffeemühle »Alles neu macht der Mai«. Das war schlimm für ihn, schlimmer als alles andere, was er an diesem Unglückstag erlebt hatte. »Was ist los mit dir?«, fragte der Räuber Hotzenplotz, als er sah, wie der guten Seppel die Tränen kam. »Du siehst mir so traurig aus, Kasperl. Das mag ich nicht. Warte, ich will dich ein bisschen aufheitern.« Er riss Seppel die Zipfelmütze vom Kopf. »Du gefällst mir nicht in der blöden Mütze. Sie passt nicht zu deinem Gesicht, also weg damit.« Kurzerhand warf er die Zipfelmütze ins Feuer und ließ sie verbrennen. »Ist das nicht lustig?«, rief er. »Ich finde es zum Totlachen.« Hotzenplotz lachte und Seppel weinte. Weinend malte er den Kaffee zu Ende und Großmutters Kaffeemühle spielte ihr Lied dazu. Danach musste Seppel dem Räuber die Stiefel putzen und blank polieren. Hinterher wurde er wieder angekettet und Hotzenplotz legte sich nieder und blies das Licht aus. Die halbe Nacht konnte Seppel vor Kummer und Heimweh kein Auge schließen. Er lag auf dem kalten Steinboden zwischen dem Pulverfass und der Pfeffertonne und dachte an Kasperl. Was Kasperl wohl sagen würde, wenn er erfuhr, dass der Räuber Hotzenplotz seine Seppelmütze verbrannt hatte. Aber ob er das überhaupt jemals erfuhr, der Kasperl? »Ach Gott«, seufzte Seppel, »in was für einen bösen Schlamassel sind wir da bloß reingeraten, wir beiden Pechvögel.« Aber zu guter Letzt überkam ihn dann doch der Schlaf und er träumte von Kasperl und seiner Großmutter, wie sie in Großmutters Stube bei Kaffee und Kuchen saßen, bei Pflaumenkuchen mit Schlagsahne selbstverständlich, und Kasperl trug seine Kasperlmütze und alles war gut und in schönster Ordnung. Es gab keine Kette mehr um den Fuß, keine Räuberhöhle und keinen Hotzenplotz. Hätte doch dieser Traum nie ein Ende genommen. Aber das Ende kam viel zu früh für den armen Seppel. Pünktlich um 6 Uhr morgens hatte der Räuber Hotzenplotz ausgeschlafen und weckte ihn. »Hey, du Schlafmütze! Aufstehen! An die Arbeit! Kaffee mahlen, Holz hacken, Feuer machen!« Dann frühstückte Hotzenplotz ausgiebig, während Seppel dabei stand und zuschauen durfte. Abräumen, Wasser holen, Geschirr waschen. Hernach musste Seppel den Schleifstein drehen und Hotzenplotz schliff seinen krummen Räubersäbel darauf und die 7 Messer. »Hey, mach schon, du Mummel, Kasper! Ein Schleifstein ist keine Drehorgel. Schneller, schneller!« Als auch das 7. Messer geschliffen war, durfte Seppel wieder in seinen Winkel kriechen und kam an die Kette. Dann warf ihm der Räuber Hotzenplotz ein kantenverschimmeltes Brot vor. »Da iss, dass du nicht verhungerst, Kasperl. Ich gehe nun meinem Beruf nach wie alle Tage. Du aber darfst auf der faulen Haut liegen und dich ausruhen. Dafür wirst du heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, umso fleißiger für mich arbeiten. Warum soll es dir besser ergehen als deinem Freund Seppel beim großen und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann?« Damit verließ er die Räuberhöhle und schloss hinter sich die Türe zu. So ein Schuft.
3 Türen im Keller. Nachdem Kasperl 3 Eimer Kartoffeln geschält hatte, machte er eine Pause. Er legte das Messer weg, wischte sich die nassen Hände an den Hosen ab und ging nachsehen, was es in Zauberer Zwackelmanns Speisekammer zu essen gab. Denn es musste bald Mittag sein und er hatte Hunger. Gleich vorn in der Speisekammer fand er ein Fässchen mit Salzgurken. »Sauer macht lustig«, dachte er. »Also ist das die richtige Medizin für mich.« Er verzehrte 3 Salzgurken. Danach fühlte er sich bedeutend leichter und kostete nacheinander von den verschiedenen Marmeladen, die Topf an Topf im Regal standen. Dann trank er ein Gläschen Buttermilch und schließlich schnitt er sich eine Scheibe Salami ab. Denn auch Würste und Schinken gab es in Zwackelmanns Speisekammer vielerlei. Würste in jeder Länge und Dicke. Sie baumelten von der Decke herab, er brauchte bloß zuzugreifen. »Wie im Schlaraffenland«, dachte Kasperl. Aber wie er so dastand und zu den Würsten emporschaute, hörte er plötzlich ein dumpfes Schluchzen. Uhuhuhu. Der Schreck fuhr ihm in die Glieder. War der nicht allein im Zauberschloss? Gab es hier außer ihm noch jemanden? Und wer war das? »Ach was«, dachte Kasperl, »es kann mir gleich sein.« Er säbelte ein Stück Pfefferwurst ab und steckte es in den Mund. Da vernahm er von neuem das Schluchzen. Uhuhuhu. Es klang schauerlich, dumpf und traurig. So traurig, dass Kasperl vom bloßen Hören der Appetit verging. Da war wirklich jemand. Jemand, der schrecklichen Kummer zu haben schien. Ob ich ihm helfen kann, überlegte Kasperl. Ich muss herauskriegen, was da los ist. Das kann ich mir auf die Dauer nicht anhören. Davon wird man ja trübsinnig. Kasperl lauschte, aus welcher Richtung das Schluchzen kam. Er folgte ihm aus der Speisekammer zurück in die Küche, von dort auf den Flur hinaus und dann weiter zur Kellertür. Uhuhuhu, hörte Kasperl. Es drang aus der Tiefe des Kellers zu ihm herauf. Sollte er sich ein Herz fassen und hinabsteigen? Ich komme gleich, rief er hinunter. Ich hole mir bloß ein Licht. Er lief in die Küche und nahm die Laterne vom Haken über dem Spültisch. Ein Streichholz her, ritsch. an den Docht gehalten und fertig. Vorsichtig stieg er die glitschige Kellertreppe hinab. Es war feucht hier und modrig. Ihn fröstelte. Dicke Wassertropfen fielen von der Decke und klatschten ihm auf den Hut. Nun stand er in einem langen, niedrigen Gang und nach 10 oder 20 Schritten stieß er auf eine Tür. Die Tür war mit Eisen beschlagen. Sie trug ein von schwarzen Strichen umrahmtes Schild. Eintritt streng verboten. Einen Augenblick zögerte Kasperl. Dann hörte er wieder das Schluchzen und es stand fest für ihn, dass er weiter musste. Er drückte die Klinke nieder und öffnete. Aber was war das? Gleich hinter der ersten Tür kam er an eine zweite. Auch sie war mit Eisen beschlagen, auch sie trug ein großes Schild, das mit schwarzen Strichen umrahmt war. Er hob die Laterne und las, Eintritt strengstens verboten. Au weh, dachte Kasperl, mir scheint, das wird immer verbotener. Aber er fasste sich auch dieses Mal Mut, und als sich bald wieder das klägliche Schluchzen vernehmen ließ, öffnete Kasperl auch diese Tür. Doch zum Kuckuck, sie war nicht die letzte auf seinem Weg. Schon nach wenigen Schritten stand er vor einer dritten Tür. Auch sie trug ein großes und von schwarzen Strichen umrahmtes Schild, das mit einer Aufschrift versehen war. Eintritt allerstrengstens verboten. Kasperl spürte ein Zwicken und Zwacken im Bauch. War das Angst oder waren es nur die Salzgurken und die Buttermilch? Ob ich nicht lieber umkehre, dachte er. Da machte es hinter der dritten Tür abermals. Uhuhuhu. Das klang diesmal so schaurig und jammervoll, dass es dem guten Kasperl durch Mark und Bein ging. Er vergaß alles Bauchweh und alle Angst. Ein Schritt, dann ein Griff nach der Klinke und knarrend und quietschend, sehr hässlich quietschend, öffnete sich auch diese Tür. Und wenn Türen quietschen, dann wird es meistens sehr spannend.
Das Geheimnis der Unke. Halt! Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Kasperl hatte kaum den Fuß über die Schwelle gesetzt, da empfing ihn eine scheußlich quakende Stimme mit diesem Ruf. Wenn ihn nicht alles täuschte, war es dieselbe Stimme, die vorhin geschluchzt hatte. Er gehorchte ihr und blieb stehen. Im Schein der Laterne sah er, dass er in ein kleines, dunkles Gewölbe getreten war. Aber dieses unterirdische Gewölbe hatte keinen Fußboden. Eine Handbreit vor Kasperls Schuhspitze tat sich ein tiefer, mit schwarzem Wasser gefüllter Abgrund auf. Unwillkürlich wich Kasperl ein Stück zurück und stemmte sich mit dem Rücken gegen den Türpfosten. »Ist da wer?« fragte er. Seine Stimme klang dumpf und hohl, und er erkannte sie gar nicht wieder. Ein Plätschern und Glucksen ließ sich vom Neben, es drang aus der Tiefe zu ihm herauf. »Ja, hier ist jemand«, quakte es. »Wenn du dich flach auf den Boden legst und herunterschaust, siehst du mich.« Kasperl gehorchte auch diesmal. Auf dem Bauch liegend schob er sich Zoll um Zoll an den Abgrund heran. Die Laterne in der ausgestreckten Hand haltend, blickte er über den Rand hinunter. »Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen.« »Hier unten im Wasser bin ich. Du musst die Laterne ein wenig tiefer halten.« Er schwamm etwas unten im schwarzen Wasser, etwas mit großen Glotzaugen und einem breiten Schlappmaul. »Nun«, quakte das Etwas, »siehst du mich aber?« »Jetzt schon«, sagte Kasperl. »Und wofür hältst du mich?« »Wenn du ein bisschen kleiner wärst, würde ich sagen, für eine Kröte oder für einen Frosch.« »Du irrst, ich bin eine Unke.« »Aha«, sagte Kasperl und dachte, »aber für eine Unke bist du mir auch zu groß.« Dann fügte er laut hinzu, »und was tust du da unten?« »Ich warte.« »Worauf denn?« »Auf meine Erlösung. Du musst nämlich wissen, dass ich in Wirklichkeit gar keine Unke bin, sondern...« »Nun, was?« fragte Kasperl. »Ich weiß nicht, ob ich dir trauen darf«, quakte die Unke, die angeblich keine war. »Schick dich der Zwackelmann?« »Nein«, sagte Kasperl, »der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Er ist heute bei einem Kollegen in Buxtehude.« Die Unke stieß einen tiefen Seufzer aus. »Stimmt das auch?« fragte sie. »Ja, es stimmt«, sagte Kasperl, »drei Finger aufs Herz. Und nun sage mir, wer du bist, wenn du keine Unke bist.« »Ich war einmal eine gute Fee.«
»Eine Fee?«
»Ja, die Fee Amaryllis. Aber ich sitze seit 7 Jahren als Unke in diesem Unkenpfuhl. Der Zwackelmann hat mich verzaubert und eingesperrt.«
7 Jahre? Rief Kasperl. Entsetzlich! Warum hat der Zwackelmann das getan?
Weil er böse ist, schrecklich böse. Er kann mich nicht leiden, weil ich ihn manchmal ein bisschen dazwischen gezaubert habe. Ich bin ihm zu gut gewesen. Da hat er mich überlistet und eine Unke aus mir gemacht. Eine Hu-Hu-Hu-Hu-Hu, eine Unke. Die verzauberte Fee weinte bitterlich. Dicke Tränen rannen ihr über das Unkengesicht. Kasperl hätte sie gern getröstet, sie tat ihm sehr leid.
Doch was war da zu machen? »Kann ich dir helfen?« fragte er.
»Ja, das kannst du«, schluchzte die Unke und wischte sich mit der Pfote die Tränen ab.
»Du brauchst mir nur ein gewisses Kraut zu verschaffen, das Feenkraut. Es wächst ein paar Stunden von hier auf der hohen Heide. Wenn du mir etwas von diesem Kraut bringst und mich damit berührst, bin ich frei. Es macht allen bösen Zauber sogleich zunichte. Holst du es mir? Warum schweigst du?«
»Weil«, sagte Kasperl und stockte.
»Ja, weil?«
»Weil ich hier nicht weg kann. Auch ich bin gefangen in diesem Zauberschloss. Lass dir erzählen.« Und Kasperl erzählte der Unke sein Abenteuer von gestern Nacht, wie er versucht hatte auszureißen und wie es ihm dreimal missglückt war.
»Wenn du mir raten kannst, wie ich hier wegkomme«, schloss er, »dann hole ich dir das Feenkraut, aber ich fürchte, du kannst es nicht.«
»Woher weißt du das?« quakte die Unke. »Bedenke, ich bin eine Fee gewesen und ich kenne mich einigermaßen aus mit der Zauberei.«
»Dass du das Schloss nicht verlassen konntest, liegt daran, dass Zwackelmann ringsrum einen Bandkreis gezogen hat. Aber wenn du ein Stück deiner Kleidung im Schloss zurücklässt, ein Stück, das du unmittelbar auf deinem Körper trägst, dann bist du frei und kannst gehen, wohin du magst.«
»Ist das wahr?«
»Versuch es«, quakte die Unke. »Dann wirst du es schon merken, dass ich dich nicht belogen habe. Am besten lässt du dein Hemd hier. Es kann aber auch ein Strumpf sein oder dein Hut.«
»Auch der Hut«, meinte Kasperl.
»Er ist aber nur geborgt. Er gehört nicht mir, sondern einem Freund. Das spielt keine Rolle. Er tut es genauso.«
»Dann lasse ich selbstverständlich den Hut zurück«, sagte Kasperl. »Er wird mir nicht fehlen, weil er mir sowieso nicht passt. Und nun sage mir, wo ich das Feenkraut finde und wie es aussieht. Dann will ich es dir herbeischaffen.«
Auf nach der Hohen Heide. Kasperl ließ sich den Weg nach der Hohen Heide genau beschreiben. »Wenn du am Ziel bist«, sagte die Unke, »dann setze dich unter die alte Wetterfichte, die einsam neben dem schwarzen Teich in der Heide steht. Dort warte den Aufgang des Mondes ab. Das Feenkraut findet man nämlich nur, wenn der Mond scheint. Im Mondlicht beginnt es zu leuchten, und man sieht seine kleinen silbernen Blütendolden unter den Wurzeln der Wetterfichte hervorschimmern. Wenn du ein Büschel davon gepflückt hast, ist alles gut. Dann kann dir auch Zwackelmann keinen Schaden mehr zufügen. Wer das Feenkraut in der Hand hält, der ist für ihn unsichtbar.« »Meinst du, dass er mich suchen wird, wenn er heimkommt und merkt, dass ich weg bin?«
»Das glaube ich ganz bestimmt. Darum musst du versuchen, das Feenkraut möglichst bald in die Hand zu bekommen. Doch nun geh, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Alles Gute und viel, viel Glück.«
Kasperl erhob sich und winkte mit seiner Laterne der Unke im Unkenpfuhl einen Gruß zu. »Auf Wiedersehen!« »Auf Wiedersehen, aber vergiss nicht, die Türen hinter dir zuzumachen. Zwackelmann braucht nicht zu merken, dass du mit mir gesprochen hast.« »Ach richtig, die Türen!« An die hatte Kasperl nicht mehr gedacht. Er schloss sie und stieg dann die Kellertreppe hinauf. Auch die Kellertür klingte er wieder zu. Dann nahm er aus Zauberer Zwackelmanns Speisekammer ein Brot und zwei Würste mit und brach auf. Er kletterte durch das Kammerfenster hinaus in den Kräutergarten. Draußen nahm er den Hut ab. Es fiel ihm nicht schwer, sich von ihm zu trennen. Er legte ihn unweit vom Zaun in das Petersilienbeet. Ob er es diesmal schaffte? Ihm war nicht besonders wohl zumute. Er dachte an gestern Abend und an die Ohrfeigen, die er bekommen hatte. Ach was, ich versuche es. Mehr als Pech haben kann ich nicht. Aber diesmal ging alles glatt. Keine Geisterhand nahm ihn beim Kragen und riss ihn zurück. Es setzte auch keine Ohrfeigen. Aufatmend ließ er sich jenseits des Zaunes ins Gras fallen. Uff, sagte Kasperl. Man sollte es nicht für möglich halten, wozu so ein Seppelhut gut ist. Doch nun auf nach der Hohen Heide. Er wanderte eine Stunde und zwei Stunden immer dem Weg folgend, den ihm die Unke beschrieben hatte. Erst durch den Wald, dann ein Stück auf der Landstraße, dann einen Bach entlang, bis er wieder an einen Wald kam. Hier mussten drei Birken stehen, von denen die mittlere einen gespaltenen Stamm hatte. Richtig, da standen sie. Und genau wie die Unke gesagt hatte, führte an dieser Stelle ein Fußpfad ins Waldesdickicht. Von ihm durfte Kasperl jetzt nicht mehr abweichen. Aber es dauerte nochmals zwei Stunden, bevor er die Hohe Heide erreichte. Und als er dort ankam, wurde es langsam Abend. Kasperl war froh, dass er endlich am Ziel war. Er setzte sich unter die Wetterfichte am Ufer des schwarzen Teiches, zog Strümpfe und Schuhe aus, ließ seine müden Beine ins Wasser baumeln und wartete auf den Mond. Zum Zeitvertreib aß er das Brot und die beiden Würste auf. Er bemühte sich, nicht an den großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann zu denken, doch das gelang ihm nicht. Je länger er da saß und warten musste, desto unbehaglicher fühlte er sich. Ob Zwackelmann schon zurück war aus Buxtehude? Was würde er anstellen, wenn er merkte, dass Kasperl verschwunden war? »Lieber Mond«, seufzte Kasperl, »wo bleibst du bloß? Willst du nicht endlich aufgehen? Wenn mich Zwackelmann findet, bevor ich das Feenkraut pflücken konnte, ist alles aus. Hörst du mich, alter Mond? Du sollst aufgehen. Aber der Mond ließ sich sehr viel Zeit.
Er kam und kam nicht zum Vorschein, und Kasperl saß wie auf Nadeln und dachte an Petrosilius Zwackelmann.
Des Hutes Besitzer. Der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann brachte einen Bärenhunger mit, als er zwischen 8 und 8:30 abends auf seinem Zaubermantel aus Buxtehude zurückkehrte. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich, aber nun war er wieder daheim und konnte sich satt essen. Hoffentlich waren die Bratkartoffeln schon fertig und hoffentlich reichten sie. Vom Schlossturm, wo er gelandet war, begab sich der große Zauberer schnurstracks hinab in den Speisesaal. Er nahm an der Tafel Platz, band sich eine Serviette um, klatschte dann in die Hände und rief: »Seppel, auftragen!« Es verging eine ganze Weile, aber nichts rührte sich. »Seppel!« rief Zwackelmann. »Auftragen, hörst du nicht? Dass ich dich rufe? Wo bleibst du denn?« Auch dieses Mal geschah nichts dergleichen. »Na, warte, du Schlafmütze«, schimpfte der große Zauberer, »soll ich dir Beine machen? Jetzt reicht es mir aber!« Er schnackelte mit den Fingern und wünschte sich einen Ochsenziemer herbei. Dann rannte er in die Küche und wetterte: »Her da, du Satansbraten, ich prügle dich grün und blau! Was erlaubst du dir, elende Kröte, von einem Dienstboten? Willst du den großen Zauberer Zwackelmann warten lassen? Her mit dir, Faulpelz! Ich dresche dich windelweich! Ich verhau dich, bis du krumm und lahm bist!« In seinem Zorn schlug der große Zauberer Zwackelmann mit dem Ochsenziemer ein paar Mal wild auf den Küchentisch. Dann erst merkte er, dass da noch immer die 3 Eimer Kartoffeln standen, die nicht geschält waren. »Was?« rief er. »Wie? Du bist weggelaufen von deiner Arbeit? Platz Schwefel und Höllenfeuer! Das sollst du mir nicht noch einmal tun! Komm herzu, und zwar augenblicklich!« Aber was half alles Schimpfen und Rufen und auf den Tisch schlagen? Es half gar nichts. Da knurrte der große Zauberer: »Ha, ich weiß schon. Der Bursche wird sich versteckt haben, aber ich finde ihn. Ja, zum Teufel, ich finde ihn. Und dann soll er mich kennenlernen.« Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern. Da verwandelte sich der Ochsenziemer in eine brennende Fackel. Die Fackel über dem Kopf schwenkend rannte er kreuz und quer durch das ganze Schloss. Er suchte in allen Sälen und Kammern, er stieg in den Keller und kletterte auf den Dachboden, leuchtete jeden Winkel ab, schaute in alle Nischen und Ecken, unter die Möbel, hinter die Vorhänge. Doch so viel er auch suchte und suchte und weiter suchte, er fand nichts. Mit einem Mal kam dem großen Zauberer ein Gedanke. Er eilte so schnell, ihn die Beine trugen, hinaus in den Kräutergarten. Tatsächlich. Da lag, ein paar Schritte vom Zaun entfernt, in der Mitte des Petersilienbeetes der Seppelot. Pest und Hölle! Der große Zauberer Zwackelmann ballte die Fäuste und spuckte aus. Auf den ersten Blick war ihm klar, was geschehen war. Dieser Bursche, der Seppel, so dumm er auch sein mochte, hatte es also geschafft, er war ausgerissen. Woher wusste er, wie das zu machen war? Wie dem auch sei, dachte Petrosilius Zwackelmann, ich muss handeln. Der Kerl soll sich wundern, wie rasch ich ihn wieder in meine Gewalt bekomme. Ich habe ja seinen Hut. Man muss wissen, dass Petrosilius Zwackelmann jeden Menschen, von dem er ein Kleidungsstück bei der Hand hatte, ohne Mühe herbeizaubern konnte. »Ans Werk«, rief der große Zauberer grimmig und warf die Fackel weg. Mit beiden Händen ergriff er den Seppelhut und rannte in sein Studierzimmer. Her mit der Zauberkreide, nun rasch auf dem Fußboden einen magischen Kreis gezogen und quer durch den Kreis ein paar Striche. »So, es kann losgehen.« Petrosilius Zwackelmann legte den Hut in die Mitte des Zauberkreises, genau auf die Stelle, wo sich die Striche kreuzten. Dann trat er zurück, hob die Hände und fuchtelte in der Luft herum. Den Blick auf den Hut geheftet, rief er mit Donnerstimme: »Herbei, herbei, wo immer er auch sei! Des Hutes Besitzer, er stelle sich ein! Wo der Hut ist, da soll auch er selber sein! Hokus pokus, so sei es!« Kaum hatte der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann die Beschwörung ausgesprochen, da gab es einen gewaltigen Krach. Aus dem Fußboden des Studierzimmers schlug eine grelle Flamme empor, und inmitten des Zauberkreises, genau auf der Stelle, wo sich die Striche kreuzen, stand Seppel. Der richtige Seppel. Der, dem der Hut gehörte. Er hielt in der linken Hand einen schwarzen Lederstiefel, er hielt in der rechten Hand eine Schuhbürste. Alles in schönster Ordnung. Des Hutes Besitzer hatte sich eingestellt. Und doch ist es schwer zu sagen, wer von den beiden im Augenblick dümmer dreinschaute. Kasperls Freund Seppel oder der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann.
Ein Mann, ein Wort. Eben noch hatte Seppel dem Räuber Hotzenplotz die Stiefel geputzt, und nun sah er sich plötzlich dem großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann gegenüber. Wie um alles in der Welt kam er denn aus der Räuberhöhle auf einmal hierher? Und wo war er da hingeraten? Seppel war so verdattert, als sei er vom Mond gefallen. Aber auch Petrosilius Zwackelmann blickte ziemlich belämmert drein. Was wollte der wildfremde Mensch da in seinem Zauberkreis? Das konnte unmöglich mit rechten Dingen zugehen. Seit er sich mit der Zauberei abgab, und immerhin tat er das nun schon seit 50 Jahren, war ihm so etwas noch nicht vorgekommen. »Wer bist du zum Henker?« schnaubte der große Zauberer. »Ich?« fragte Seppel. »Ja, du«, fauchte Zwackelmann. »Und wie kommst du hierher?« »Wie ich hierher komme, weiß ich selber nicht, aber ich bin der Seppel.« »Der Seppel bist du? Das stimmt nicht.« »Wieso?« fragte Seppel. »Wieso?« knurrte Petrosilus Zwackelmann. »Weil der Seppel ganz anders aussieht. Ich kenne ihn nämlich, er war bei mir Dienstbote. Dieser Hut da«, er zeigte auf Seppels Hut, der im Zauberkreis auf dem Boden lag, »dieser Hut ist von ihm.« »Dieser Hut?« fragte Seppel, und plötzlich ging ihm ein Licht auf, und er musste lachen. »Du lachst?« rief der große Zauberer. »Warum lachst du?« »Weil ich mir nun erklären kann, wen sie meinen. Sie meinen den Kasperl. Genau wie der Räuber Hotzenplotz. Auch der hat den Kasperl und mich verwechselt.« Petrosilius Zwackelmann horchte auf. Er ließ sich von Seppel erzählen, wie er mit Kasperl den Hut und die Mütze getauscht hatte. Langsam begriff er, wie alles zusammenhing. Hotzenplotz hatte ihm also den Kasperl verkauft, weil er gedacht hatte, dass er der Seppel sei. Eine schöne Geschichte. Dann war es kein Wunder, wenn er mit Hilfe von Seppels Hut nur den richtigen Seppel herbeizaubern konnte und nicht den falschen. Pfui, Schwefel und Schusterpech. Der große Zauberer spuckte Gift und Galle. Was hatte der Räuber Hotzenplotz ihm da eingebrockt? Aber noch gab es ja einen Ausweg aus dieser Patsche. Er brauchte nur Kasperls Zipfelmütze. Dann konnte er auch Kasperl herbeizaubern. Auf keinen Fall durfte Seppel Verdacht schöpfen. Deshalb bediente sich Petrosilius Zwackelmann einer List. Wenn ich dir glauben soll, dass du wirklich der Seppel bist, dann beweise es. Aber gern, meinte Seppel. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie ich das machen soll. Nun, ganz einfach, indem du mir Kasperls Mütze gibst. Kasperls Mütze? Das geht nicht. Warum nicht? Weil sie der Räuber Hotzenplotz doch verbrannt hat. Verbrannt? Fragte Zwackelmann. Ja, sagte Seppel. Er hat sie vor meinen Augen ins Feuer geworfen. Aus purer Bosheit. Aus purer Bosheit? Der Zauberer schlug mit der Faust auf den Tisch, dass es nur so krachte. Aus Dummheit, aus Unverstand. Oh, dieser Hotzenplotz, dieser verdammte Blödian. Es ist zum die Wände hochlaufen. Petrosilus Zwackelmann rannte ein paar Mal laut schimpfend in seinem Studierzimmer auf und ab. Dann blieb er vor Seppel stehen und fragte ihn, »Wem gehört dieser Stiefel in deiner Hand? Gehört er dem Hotzenplotz?« »Ja«, sagte Seppel. »Dann her damit, her damit! Diesen Unglückswurm will ich mir gleich mal vorknöpfen.« Eilends zog Petrosilus Zwackelmann einen neuen Zauberkreis. Genau auf die Stelle, wo sich die Striche kreuzten, stellte er diesmal den Stiefel des Räubers Hotzenplotz. Wieder hob er die Arme und fuchtelte in der Luft herum. Dazu rief er mit Donnerstimme, »Herbei, herbei, wo auch immer er sei, des Stiefels Besitzer, er stelle sich ein. Wo der Stiefel ist, soll auch er selber sein. Hokus pokus, so sei es.« Auch diesmal verfehlte der Zauberspruch seine Wirkung nicht. Es gab einen Krach, eine Stichflamme, und inmitten des Zauberkreises stand, wie aus dem Boden gewachsen, der Räuber Hotzenplotz. Er trug seinen warmen Hausrock und war im Strumpfsocken. Im ersten Augenblick machte auch er ein unbeschreiblich verdutztes Gesicht. Dann fing er zu lachen an. »Zwackelmann«, rief er, »haha, alter Spaßvogel, du gefällst mir. Das nenne ich einen Zauberer, zaubert mich einfach aus meiner Höhle in sein Studierzimmer. Sieh mal an, und der Kasperl ist auch hier. Ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen, wohin er verschwunden war. Schweig«, unterbrach ihn der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann. »Erstens ist das der Seppel und nicht der Kasperl. Und zweitens hörst du sofort mit dem blöden Lachen auf, sonst vergesse ich mich.« »Aber Zwackelmann, alter Freund, was ist los mit dir?«, fragte der Räuber Hotzenplotz. »Warum bist du so schrecklich grantig?« »Ich werde dir sagen, was los ist. Der Bursche, den du mir gestern verkauft hast, ist ausgerissen. Es war nicht der dumme Seppel, sondern der Kasperl.« »Das habe ich nicht gewusst«, sagte Hotzenplotz. »Aber du bist ja ein großer Zauberer. Warum zauberst du den Ausreißer nicht herbei?« »Das hätte ich längst getan, wenn ich könnte. Aber ich kann es nicht.« »Nein«, fragte Hotzenplotz. »Nein«, sagte Petrosilius Zwackelmann. »Und warum nicht? Weil du die Zipfelmütze verbrannt hast. Es ist zum Verrücktwerden. Oh, du Gimpel von einem Räuber, du Obergimpel!« Hotzenplotz zuckte zusammen. »Zwackelmann«, rief er, »das lasse ich mir nicht bieten, das geht zu weit. Ich, ein Gimpel, das wirst du gefälligst zurücknehmen.« »Meinst du?« Der große Zauberer fletschte die Zähne und schnackelte mit seinen Fingern nach seinem Zauberstab. »Wenn ich dich einen Gimpel genannt habe, stimmt das. Ein Mann, ein Wort. Abracadabra.« Er brabbelte einen Zauberspruch und aus dem Hotzenplotz wurde ein Gimpel. Ein richtiger kleiner Gimpel, der ängstlich piepsend und mit den Flügeln schlagend von einem Bein auf das andere hüpfte. »Das hast du dir wohl nicht träumen lassen«, spottete Zwackelmann. »Aber warte, es kommt noch besser.« Er schnackelte aus der Luft einen Vogelkäfig herbei. Dann ergriff er den Gimpel und sperrte ihn darin ein. »So, mein Bester, da kannst du nun sitzen und drüber nachdenken, was aus dir werden soll. Jetzt zu dir, Seppel.« Seppel hatte mit Zittern und Beben bei der Verwandlung des Räubers Hotzenplotz zugeschaut. Als sich der große Zauberer nun an ihn wandte, fiel ihm das Herz in die Hosen. Gewiss wollte Petrosilius Zwackelmann jetzt auch ihn verzaubern. Aber er täuschte sich. »Kannst du Kartoffeln schälen?«, fragte der große Zauberer. »Ja«, sagte Seppel und konnte sich nicht erklären, worauf er mit seiner Frage hinaus wollte.
Gut so, dann marsch in die Schlossküche. Morgen früh, wenn ich heimkomme, wünsche ich Bratkartoffeln zu speisen. Den Vogelkäfig kannst du dir in der Küche aufhängen. Lass dir von Hotzenplotz etwas vorzwitschern bei der Arbeit. Wenn du 12 Eimer Kartoffeln geschält und klein geschnippelt hast, darfst du dich schlafen legen. Aber nicht früher. Und Sie? Fragte Seppel. Ich fliege auf meinem Zaubermantel den Kasperl suchen. Der Kerl soll mir nicht durch die Lappen gehen. Ich werde ihn finden, so wahr ich der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann bin. Und dann mache ich kurzen Prozess mit ihm.
Zauberer Zwackelmanns Ende. Um bei der Dunkelheit besser sehen zu können, setzte der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann seine Nachtbrille auf. Dann eilte er auf den Schlossturm, bestieg seinen Zaubermantel und sauste los. Doch so scharf er Ausschau hielt und so weit er auch flog und umherspähte, es gelang ihm nicht, Kasperl zu finden. Inzwischen war nämlich über der hohen Heide der Mond aufgegangen. Sogleich hatte unter den Wurzeln der alten Wetterfichte das Feenkraut silbern hervorgeleuchtet und rasch hatte Kasperl ein Büschel davon gepflückt. Nun war er für Petrosilius Zwackelmann unsichtbar. Daran änderte auch die Nachtbrille auf der großen Zauberers Nase nichts. Das Feenkraut in der rechten Hand und die Hand in der Hosentasche trat Kasperl den Rückweg an. Zwei-, dreimal geschah es, dass Zwackelmann auf dem Zaubermantel genau über ihn hinwegrauschte. Dann zog Kasperl erschrocken den Kopf ein und duckte sich. Aber auch wenn er sich nicht geduckt hätte, hätte ihn Zwackelmann nicht erspähen können. Obgleich er so niedrig flog, dass Kasperl den Duftzug spürte. Das Feenkraut machte ihn übrigens nicht nur unsichtbar, seit er es in der Tasche trug, war er auch nicht mehr müde. Seine Beine liefen wie von selbst und im Morgengrauen erreichte er wohlbehalten das Zauberschloss. Das Tor war verschlossen, Kasperl berührte es mit dem Feenkraut, da tat es sich vor ihm auf und er konnte eintreten. Aber in diesem Augenblick hörte er über sich in der Luft ein gewaltiges Sausen und Brausen, und als er emporschaute, sah er, dass Zwackelmann eben jetzt auf dem Schlossturm gelandet war. Hoffentlich hatte er keinen Verdacht geschöpft. Doch dem großen und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann war es nicht entgangen, dass sich vor wenigen Augenblicken das Tor seines Zauberschlosses geöffnet und wieder geschlossen hatte. »Oho«, rief er aus, »was bei allen geschwänzten Teufeln bedeutet das? Jemand, den ich nicht sehen kann, hat sich Zutritt zu meinem Schloss verschafft. Aber wer ist es? Und wie beim leibhaftigen Satan und seiner Großmutter hat er das fertiggebracht?« Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern nach seinem Zauberstab. »Wer es auch immer sei«, rief er zornig, »ich werde ihn finden und grässlich für seinen Vorwitz bestrafen. Potz, Schwefel und Marter und Höllenfeuer, das schwöre ich.« Immer drei Stufen auf einmal nehmend, rannte der große Zauberer die Wendeltreppe hinunter ins Erdgeschoss. Unterdessen war Kasperl schon in den Keller hinabgeeilt und lief durch den finsteren Gang zu dem Unkenpfuhl. Diesmal hatte er keine Laterne mit, aber da er das Feenkraut in der Hand hielt, konnte er sie entbehren. Er sah in der Finsternis wie mit Katzenaugen. Die erste Tür, nun die zweite und jetzt die dritte. »Da bin ich, ich habe es, sage mir, was ich tun soll. Reich mir die Hand herunter und hilf mir hinauf.« Kasperl legte sich auf den Boden und streckte der Unke im Unkenpfuhl seine rechte Hand hin und die Hand mit dem Feenkraut. »Nein, die andere«, quakte die Unke, »du musst mir zuvor aus dem Wasser helfen.« Draußen am Kellereingang erscholl nun die laute, zornige Stimme des Zauberers Zwackelmann. Er hatte bemerkt, dass die Kellertür offen stand. Da war ihm ein fürchterlicher Verdacht gekommen. Fluchend und wetternd kam er die Treppe herabgepoltert. In wenigen Augenblicken musste er hier sein. »Mach schnell«, rief die Unke. Kasperl packte sie mit der linken Hand und setzte sich neben sie auf den Fußboden. Mittlerweile war Zwackelmann immer näher herangekommen. Er brüllte und tobte, dass das Gewölbe erdröhnte. »Schnell«, rief die Unke, »berühre mich mit dem Feenkraut«, Kasperl gehorchte. Im gleichen Augenblick stürmte der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann durch die letzte Tür. Aber plötzlich erstarrte und verstummte er. Und wenn große Zauberer erstarren und verstummen, dann holt sie bald der... Auch Kasperl erschrak, aber nicht vor dem Anblick des bösen Zauberers. Er erschrak vor dem großen Licht, das den Keller erfüllte. Es blendete ihn und er musste die Augen schließen. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass neben ihm eine schöne Frau stand. Sie leuchtete wie die Sonne. Alles an ihr, das Gesicht und die Hände, ihr Haar... Und das lange goldene Kleid war so schön, dass es nicht zu beschreiben ist. »Oh«, dachte Kasperl, »ich glaube, ich werde blind, wenn ich länger hinsehe.« Aber wegschauen konnte er auch nicht. So schaute er vorsichtshalber bloß mit einem Auge und das andere kniff er zu. Petrosilius Zwackelmann stand wie vom Donner gerührt an der Kellerwand. Er war käsebleich im Gesicht, seine Knie schlotterten, dicke Schweißtropfen rannten ihm über die Stirn.
Er versuchte zu sprechen, aber er konnte nicht. Er war so verdattert, dass ihm sogar der Zauberstab aus der Hand glitt. Der Zauberstab fiel zu Boden. Die Fee Amaryllis versetzte ihm mit der Fußspitze einen leichten Stoß. Da kam er ins Rollen und plumpste mit einem Klatsch in den Unkenpfuhl. Jetzt endlich ermannte sich Petrosilius Zwackelmann. »Hol dich der Teufel!« schrie er. Er tat einen Satz, wollte zupacken und den Zauberstab festhalten, doch zu spät. Seine Finger griffen ins Leere, er stolperte, überschlug sich, und bevor ihm die Fee Amaryllis und Kasperl beispringen konnten, stürzte er in die Tiefe. Ein grässlicher letzter Schrei, dann verschlang ihn der Abgrund und gurgelnd und brodelnd schlugen die schwarzen Wasser des Unkenpfuhls über ihm zusammen.
Die Dame ist eine Fee. Zeppel hatte die halbe Nacht lang Kartoffeln geschält, und es hatte ihm schreckliche Mühe gekostet, dabei nicht einzunicken. Die Angst vor dem großen Zauberer Zwackelmann hatte ihn wachgehalten. Erst als die letzte Kartoffel geschält und zerschnippelt war, ließ sie sich auf dem Küchenhocker einfach nach vorn kippen und schlief ein. Er schlief mit dem Kopf auf der Tischkante, aber im Traum ging die Arbeit weiter. Vor ihm lag ein Riesenberg von Kartoffeln, er schälte und schälte und konnte kein Ende finden. Der Berg nahm nicht ab, er wurde im Gegenteil immer breiter und höher. Schließlich trat Zwackelmann in die Schlossküche. Als er sah, dass der arme Seppel noch immer am Schälen war, fing er zu schimpfen an. Er brüllte und tobte so schrecklich, dass Seppel vom Hocker purzelte und aufwachte. Da saß er nun auf dem Fußboden in der Küche und rieb sich die Augen. Er sah, dass der Morgen gekommen war, und es wurde ihm klar, dass er bloß geträumt hatte. Aber dass Zwackelmann fürchterlich tobte und wetterte, hatte ihm nicht geträumt. Das war echt. Von seinem Gebrüll widerhallte das ganze Zauberschloss. Auch der Gimpel im Vogelkäfig war wach geworden. Er flatterte auf und nieder und zwitscherte Seppel die Ohren voll. »Halt den Schnabel«, rief Seppel. Er lief an die Küchentür, um zu lauschen. Was mochte dem großen Zauberer über die Leber gelaufen sein, dass er ein solches Geschrei machte? Aber mit einem Schlag hörte Zwackelmann auf damit. Eine Zeit lang blieb alles still draußen, totenstill. Dann erschallte die Stimme des großen Zauberers abermals. Diesmal besonders zornig, aber für wenige Augenblicke nur. Was er bloß hat, dachte Seppel. Er griff nach der Türklinke, öffnete, trat auf den Flur hinaus. Niemand zu sehen und nichts zu hören. Doch halt! Auf der Kellertreppe, ein Lichtschein und Schritte. Dort kam jemand heraufgestiegen. Aber das war nicht der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann, das war Kasperl. Seppel stieß einen lauten Jauchzer aus. Dann lief er mit ausgebreiteten Armen auf Kasperl zu. Kasperl! In seiner Freude hätte er Kasperl am liebsten zu Mus gequetscht. Seppel, rief Kasperl, ich denke, du bist in der Räuberhöhle. Was tust du hier? Ich, sagte Seppel, ich habe Kartoffeln geschält. Und jetzt freue ich mich wie ein Schneekönig. Aber sag mal, erst jetzt hatte Seppel die Fee Amaryllis bemerkt. Sie war hinter Kasperl die Kellertreppe heraufgekommen und Seppel riss Mund und Augen auf, als er sie sah. »Wer ist denn die Dame?« fragte er. »Die Dame ist eine Fee«, sagte Kasperl. »Die Fee Amaryllis.« »Was für ein schöner Name. Er passt zu ihr.« »Findest du«, meinte die Fee Amaryllis und lächelte. »Aber wer bist denn du?« »Der«, sagte Kasperl, weil Seppel vor lauter Staunen nicht Zeit fand, ihr gleich zu antworten. »Das ist mein Freund Seppel, der beste Freund auf der ganzen Welt. Aber wie er auf einmal hierher kommt, das weiß ich selbst nicht. Er muss es mir erst erzählen. Schieß los, Seppel. Also?« Die Fee Amaryllis kam Seppel jedoch zuvor. »Er mag es dir draußen erzählen«, sagte sie. »Komm jetzt mit mir ins Freie. Da Zwackelmann tot ist, soll auch sein Schloss nicht länger bestehen bleiben. Ich werde es...« »Was?« fragte Kasperl. »Das sollt ihr gleich sehen.« Die Fee Amaryllis nahm Kasperl an der einen Hand und Seppel an der anderen. Sie wollte die beiden Freunde hinausführen, aber Seppel machte sich von ihr los. »Augenblick noch, ich muss etwas holen.« Er lief in die Küche und holte den Vogelkäfig. »Nanu«, meinte Kasperl, als Seppel zu ihnen zurückkam. »Ein Piepmatz?« »Jawohl«, sagte Seppel und schmunzelnd. »Ein Gimpel, aber ein ganz besonderer.« Nun folgten die beiden der Fee Amaryllis hinaus vor das Schlosstor. Dort hieß sie die Fee ein Stück weitergehen bis an den Waldrand. Sie selbst aber blieb zurück. Und als Kasperl und Seppel den Waldrand erreicht hatten, wandte sie sich dem Schloss zu und hob die Hand. Da stürzte das graue Gemäuer lautlos in sich zusammen und nichts blieb von Zwackelmanns Zauberschloss übrig. Als ein Haufen geborstener Mauersteine und Dachziegel und darunter begraben der Unkenpfuhl. Die Fee Amaryllis ließ links um den Schutthaufen eine Dornenranghecke emporwachsen. Dann kehrte sie ihr den Rücken und kam auf die beiden Freunde zu. Sie ging nicht, sie schwebte. Und wo sie vorüberschwebte, da neigten sich Laub und Gras. »Ich schulde dir großen Dank, Kasperl«, sagte sie. »Sei gewiss, dass ich niemals vergessen werde, was du an mir getan hast.« Sie zog einen schmalen Goldreif von ihrem Finger. »Nimm diesen Ring und behalte ihn«, sprach sie. »Doch wisse, es ist ein Wunschring. Drei Wünsche stehen dir frei, wie auch immer sie lauten mögen. Wenn du sie aussprichst und drehst ihn, erfüllt er sie dir. Und nun gib mir die Hand, Kasperl.« Kasperl ließ sich den Ring an den Finger stecken und dankte der Fee Amaryllis. Aber die Fee Amaryllis entgegnete, »Wenn hier jemand zu danken habe, dann sie.«
Ich kehre nun heim, in das Feenreich, fuhr sie fort. Darum ade, ihr beiden. Lebt wohl und kommt gut nach Hause. Ich wünsche euch Glück und Gesundheit und frohen Mut, heute und morgen und immer da. Damit entschwebte sie. Kasperl und Seppel winkten ihr mit den Schnupftüchern nach. Im Davonschweben wurde sie rasch immer lichter und luftiger, bis sie sich schließlich ganz auflöste und verschwand.
Der Wunschring. Kasperl und Seppel brauchten eine ganze Weile, bis sie imstande waren, etwas zu sagen. Dann aber fingen beide im gleichen Blick zu erzählen an. Sie redeten eine Zeit lang laut aufeinander ein, Kasperl auf Seppel und Seppel auf Kasper. Jeder erzählte von seinen Erlebnissen, keiner verstand den anderen. Da wurde es Kasperl zu bunt, er hielt Seppel den Mund zu. »Halt, aufhören«, rief er, »so geht es nicht. Es darf immer nur einer reden.« »Gut«, sagte Seppel, »wir zählen es an den Knöpfen ab. Einverstanden?« Nun zählten sie beide, wer an den Rockknöpfen, ich und du und ich. Der Zufall wollte es aber, dass jeder von ihnen 5 Knöpfe an seinem Rock hatte. »Ich«, sagte Seppel beim 5. Knopf, und schon legte er wieder von neuem los. Aber auch Kasperl hatte beim 5. Knopf »ich« gesagt, und so kam es, dass wiederum beide gleichzeitig redeten. »Weißt du was«, meinte Seppel, nachdem sie gemerkt haben, dass da etwas nicht stimmen konnte, »wir müssen es anders machen. Versuchen wir es mal mit einem Abzählreim, du wirst sehen, dann klappt es.« Mit wichtiger Miene spuckte er dreimal auf seinen Zeigefinger, abwechselnd Kasper und sich auf den Bauch tippend, erzählte er. »Am, dam, des, ene, bene, bes, ene, bene, butter, wackel, ab, dam, des.« Der dreimal bespuckte Zeigefinger entschied sich für Kasperl, die Sache war damit klar. »Also gib acht, Seppel.« Kasperl erzählte des Langen und Breiten von seinen Abenteuern und er redete wie ein Wasserfall. Seppel bekam vom Zuhören feuerrote Ohren und fing an zu schwitzen. Vor Aufregung wagte er es kaum zu schnaufen. Als Kasperl von Zwackelmanns traurigem Ende berichtete, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen. »Mensch, Kasperl«, rief er, »das hätte ich ahnen sollen.« »Wieso?«, fragte Kasperl, »weil ich dann ganz gewiss nicht die halbe Nacht lang für ihn Kartoffeln geschält hätte.« Nun erzählte auch Seppel. Er schilderte Kasperl, wie es schlecht es ihm in der Räuberhöhle ergangen war und dass Hotzenplotz seine Kasperlmütze verbrannt habe. »Wie? Meine schöne Mütze?« rief Kasperl empört. »Jetzt schlägst aber 13. Der Räuber Hotzenplotz muss hinter Schloss und Riegel, der Haderlump.« Seppel fand, dass der Augenblick günstig war. »Tröste dich«, sagte er seelenruhig, »er sitzt schon.« »Er sitzt?«, fragte Kasperl. »Als Gimpel in diesem Vogelkäfig.« »Ja, Kasperl, da staunst du wohl. Aber lass dir erzählen, wie es dazu gekommen ist.« Seppel fuhr fort zu berichten, und als er mit seiner Geschichte zu Ende war, schwitzte auch Kasperl. »Was für ein Glück, dass nun alles in Butter ist«, rief er aus. »Und was nun?« »Nun mit dem Gimpel zu Wachtmeister Dimpfelmoser und dann nach Hause.« Vergnügt schwenkte Seppel den Vogelkäfig und wollte aufbrechen. Aber Kasperl blieb stehen und rührte sich nicht von der Stelle. »Erst brauche ich eine neue Zipfelmütze«, erklärte er. »Woher willst du die nehmen? Wir haben hier einen Wunschring, vergiss es nicht.« Kasperl drehte den Wunschring und sagte, »ich wünsche mir eine neue Zipfelmütze, genau wie die alte war.« Der Wunsch war kaum ausgesprochen, da wurde er schon erfüllt. 1, 2, saß die neue Zipfelmütze auf Kasperls Kopf. Sie glich seiner alten Mütze wie ein Ei dem anderen. Da sieht man, wie nützlich es sein kann, wenn man sich mit Feen gut versteht. »Großartig«, sagte Seppel. »Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, dass Hotzenplotz deine alte Mütze ins Feuer geworfen hat, würde ich niemals glauben, dass dies eine neue ist. Doch nun komm endlich.« »Ja«, sagte Kasperl, »nun komme ich.« Sie nahmen den Vogelkäfig zwischen sich und ein lustiges Lied um das andere pfeifend marschierten sie heimwärts. »Ich freue mich«, sagte Kasperl nach einer Weile. »Ich auch«, sagte Seppel, »und Großmutter wird sich auch freuen.« »Großmutter?« Kasperl hielt plötzlich an. »Ach du liebe Zeit, Seppel!« »Was hast du denn? Warum gehst du nicht weiter?« »Mir ist etwas eingefallen. Wir hätten das Allerwichtigste fast vergessen.« »Das Allerwichtigste?« »Ja«, sagte Kasperl, »Großmutters Kaffeemühle.« »Herrje«, stöhnte Seppel und fasste sich an den Kopf. »Du hast recht, Kasperl, Großmutters Kaffeemühle muss her, da hilft alles nichts. Also kehrt und zurück in die Räuberhöhle.« »Ach wo«, meinte Kasperl, »das machen wir einfacher.« Er drehte zum zweiten Mal seinen Wunschring und sagte, »ich wünsche mir Großmutters Kaffeemühle herbei.« Es gab einen Plumps und schon lag sie zu seinen Füßen im Gras. »Donnerwetter«, rief Seppel, »das ist aber fix gegangen. Ob sie auch keinen Schaden genommen hat?« Er hob die Kaffeemühle auf und probierte sie aus. Die Kaffeemühle war in Ordnung.
Sobald man die Kurbel drehte, spielte sie »Alles neu, macht der Mai«. Doch, oh Wunder, sie spielte es zweistimmig. »Zweistimmig«, staunte Seppel, »wie schön, da wird Großmutter aber horchen.« »Wie das nun möglich ist, kannst du dir das erklären?« Auch Kasperl fand die Geschichte sehr merkwürdig. »Ob da die Fee Amaryllis dahinter steckt«, meinte er. »Klar«, sagte Seppel, »natürlich. Sie wollte uns eine Freude machen damit, uns und Großmutter. Aber was tun wir nur mit dem dritten Wunsch?« »Kannst du dir das nicht denken?« entgegnete Kasperl. »Ich weiß es schon.«
Wachtmeister Dimpfelmoser erlebt einen großen Tag. Großmutter war in schrecklicher Sorge. Sie konnte sich nicht erklären, wo Kasperl und Seppel so lange steckten. Schon gestern war Großmutter dreimal zur Polizei gelaufen und hat mit Wachtmeister Dimpfelmoser gesprochen. Auch heute versuchte sie wieder ihr Glück bei ihm. Hoffentlich hatte er endlich eine gute Nachricht für sie. »Haben Sie etwas von Kasperl und Seppel erfahren können, Herr Wachtmeister?« fragte sie. »Leider nein«, sagte der Wachtmeister Dimpfelmoser, der hinter dem Schreibtisch saß und gerade frühstückte. »Nein«, fragte die Großmutter und begann zu weinen. »Nein«, wiederholte der Wachtmeister, »tut mir leid, dass ich Ihnen nichts anderes sagen kann, Großmutter. Von den beiden fehlt jede Spur.« »Wirklich jede?« Der Wachtmeister zuckte die Achseln. »Das Einzige, was wir von Ihnen gefunden haben, ist dieser Handwagen dort in der Ecke. Sie kennen ihn?« »Ja«, schluchzte die Großmutter, »Kasperl und Seppel sind vorgestern früh damit losgezogen. Wo haben Sie ihn gefunden?« »Er lag mit den Rädern nach oben am Waldrand im Straßengraben. Wir haben ihn sichergestellt.« »Und was nun?« fragte die Großmutter. »Tja, was nun?« brummte Wachtmeister Dimpfelmoser. Er legte die Stirn in Falten und dachte nach. Dann haute er plötzlich mit der flachen Hand auf die Schreibtischplatte, dass das Frühstücksgeschirr nur so schepperte. »Großmutter«, rief er, »mir ist ein Gedanke gekommen. Wissen Sie, was wir machen? Wir lassen die beiden durch den Gemeindediener öffentlich ausrufen.« »Glauben Sie, dass das hilft?« »Das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall kann es nicht schaden.« Wachtmeister Dimpfelmoser packte sein Frühstück weg. Er zog einen großen Bogen Kanzleipapier aus der Schreibtischschublade, tunkte die Feder ins Tintenfass und begann zu schreiben. »So«, meinte Wachtmeister Dimpfelmoser zufrieden, »fehlt nur noch die Unterschrift.« Schwungvoll wie immer wollte er seinen Namen unter das Schriftstück setzen, aber es wurde ein dicker Klecks daraus, denn gerade in diesem wichtigen Augenblick flog die Tür auf und herein stürmten Kasperl und Seppel. »Ach«, machte die Großmutter, und es fehlte nicht viel, dass sie wieder in Ohnmacht gefallen wäre, diesmal vor Freude. »Grüß Gott«, sagten Kasperl und Seppel, »da wären wir.« Großmutter schloss sie in beide Arme. Sie lachte und weinte gleichzeitig. »Dass ihr nur wieder da seid, ich hatte entsetzliche Angst um euch. Aber seid ihr es auch wirklich? Ich kann es noch gar nicht glauben. Was sagen Sie bloß zu der Überraschung, Herr Wachtmeister?« Wachtmeister Dimpfelmoser war hinter dem Schreibtisch hervorgekommen und machte ein strenges Amtsgesicht. »Ich muss sagen, es reicht mir. Nun habe ich ganz umsonst einen Bogen Kanzleipapier vollgeschrieben. Konntet ihr nicht eine Weile früher kommen?« »Das war leider nicht möglich, Herr Wachtmeister«, sagte Kasperl, »aber wir haben Ihnen dafür etwas mitgebracht, was Sie freuen wird.« »So?« fragte Wachtmeister Dimpfelmoser. »Jawohl«, sagte Kasperl, »die Räuber Hotzenplotz.« »Sapperlott«, rief der Wachtmeister überrascht, »und wo habt ihr ihn?« »Hier«, sagte Kasperl. Er trat an den Schreibtisch und stellte den Vogelkäfig darauf. Aber Wachtmeister Dimpfelmoser bekam einen Wutanfall. »Was?« schrie er. »Wie? Wofür hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich lasse mir das gefallen? Ich bin eine Amtsperson. Mach deine blöden Späße mit wem du magst, aber nicht mit mir. Der sich um mich lustig macht, kommt ins Loch.« »Sachte, sachte, Herr Wachtmeister«, sagte Kasperl und drehte den Wunschring. »Ich wünsche mir, dass aus dem Gimpel im Vogelkäfig wieder der Räuber Hotzenplotz wird.« Augenblicklich erfüllte sich auch der dritte und letzte Wunsch. Wo der Gimpel gesessen hatte, stand nun der Räuber Hotzenplotz. Er stand mitten auf Wachtmeister Dimpfelmosers Schreibtisch. In Hausrock und Strumpfsocken stand er da und sein Kopf steckte bis an die Schultern im Vogelkäfig. »Hier, Sie!« schimpfte Wachtmeister Dimpfelmoser. »Herunter von meinem Schreibtisch! Was fällt Ihnen ein, da hinaufzusteigen? Wo kommen Sie plötzlich her und wer sind Sie denn?« »Aber, Herr Wachtmeister«, sagte Kasperl, »das ist doch der Räuber Hotzenplotz. Wollen Sie ihn nicht festnehmen?« Wachtmeister Dimpfelmoser verstand überhaupt nichts mehr. »Dies soll der Räuber Hotzenplotz sein?« rief er. »Unsinn! Ein Räuber in Strumpfsocken!« »Doch«, sagte Großmutter, »ich erkenne ihn wieder. Er ist es wirklich. Sie müssen ihn...« Aber der Räuber Hotzenplotz unterbrach sie mit einem wilden Schrei. »Aus dem Weg da!« Dann sprang er vom Schreibtisch und rannte an Wachtmeister Dimpfelmoser vorbei zum Fenster. Er stürzte sich Hals über Kopf durch die Scheibe und wollte das Weite suchen. Doch Seppel erwischte ihn bei den Füßen und Kasperl, nicht faul, ließ den eisernen Rollladen niedersausen. Ratsch! War der Räuber Hotzenplotz festgeklemmt. Er zappelte wie ein Fisch auf dem Trocknen. »Seppel, gib Acht, dass er keine Sperenzchen macht«, sagte Kasperl und lief mit Wachtmeister Dimpfelmoser hinaus in den Vorgarten. Hotzenplotz hing mit dem Kopf und dem Oberkörper im Freien. Er ruderte mit den Armen wie in der Schwimmschule. »Hilfe, es drückt mir die Luft ab, ich kann nicht mehr«, japste er. »Wie lange soll ich da hängen bleiben?« »Das kommt drauf an«, meinte Kasperl. »Wenn du brav stillhältst, ist es ihm nur vorbei.«
Also gut, keuchte Hotzenplotz, der nun einsah, dass nichts mehr zu machen war. Er ließ sich von Wachmeister Dimpfelmoser die Hände mit einem Strick auf den Rücken binden und tat keinen Mucks dabei. Dann hob Seppel den Laden ein wenig an. Wachmeister Dimpfelmoser und Kasperl zerrten den Räuber Hotzenplotz aus dem Fenster. Schwer wie ein Sack Kartoffeln plumpste der alte Bösewicht in den Vorgarten. So, brummte Wachmeister Dimpfelmoser zufrieden, dich hätten wir. Aber nun ab durch die Mitte, dass du auf Nummer sicher kommst. Mühsam erhob sich der Räuber Hotzenplotz. Können Sie mir den Käfig nicht abnehmen? Fragte er. Nein, sagte Wachmeister Dimpfelmoser. Der Käfig bleibt auf. Er zog seinen Säbel blank, doch bevor er mit Hotzenplotz losmarschierte, bedankte er sich geschwind noch bei Kasperl und Seppel für ihre Hilfe. Ich will dafür sorgen, schloss Wachmeister Dimpfelmoser, dass ihr gleich morgen von unserem Herrn Bürgermeister eine Belohnung bekommt. Dann müsst ihr mir auch erzählen, wie das alles gekommen ist. Ich möchte das selbstverständlich zu Protokoll nehmen, klar? Bis dahin, auf Wiedersehen. Wachtmeister Dimpfelmoser führte den Räuber Hotzenplotz dreimal am Strick durch die ganze Stadt. Die Leute kamen aus ihren Häusern gelaufen und staunten. Sie freuten sich, dass der Räuber endlich gefangen war. Was geschieht nun mit ihm, wollten alle wissen. Fürs Erste kommt er ins Spritzenhaus, hinter Schloss und Riegel, sagte der Wachtmeister. Und fürs Zweite wird man ihm den Prozess machen.
Kaffee und Kuchen. Kasperl und Seppel saßen in Großmutters guter Stube und strahlten. Wie gut, dass sie endlich wieder daheim waren. Nicht zu fassen, dass nur 3 Tage dazwischen lagen, seit sie das letzte Mal hier beisammen gesessen hatten. Großmutter strahlte auch. Sie deckte geschwind den Kaffeetisch, dann lief sie hinaus in die Speisekammer und brachte ein großes Blech mit Pflaumenkuchen hereingeschleppt. Auch eine Schüssel voll Schlagsahne stellte sie auf den Tisch. Aber Großmutter, staunte Kasperl, ist heute denn Sonntag? »Gewiss«, sagte Großmutter, »heute ist Sonntag bei uns, wenn auch anderswo Mittwoch ist.« Sie trat an den Spiegel und rückte an ihrem Häubchen. Dann eilte sie zu der Tür. »Du willst weg?«, fragte Kasperl. »Ach, bloß zu Frau Meier hinüber, ich leihe mir ihre Kaffeemühle. Ohne Kaffeemühle geht es nicht.« »Nein«, sagte Kasperl und schmunzelte, »ohne Kaffeemühle geht es wirklich nicht. Bitte sehr.« Er zog die Kaffeemühle unter dem Rock hervor, stellte sie auf den Tisch und war mächtig gespannt, was Großmutter sagen würde. Großmutter sagte zunächst überhaupt nichts. Sie nahm die Kaffeemühle in die Hand und begann zu kurbeln. Und die Kaffeemühle spielte zweistimmig, »Alles neu macht der Mai«. Kasperl und Seppel verhielten sich mäuschenstill. »Oh«, sagte die Großmutter endlich, »wie schön! Wisst ihr, wie ich mir vorkomme? Wie denn?« »Wie wenn ich Geburtstag hätte und Weihnachten wäre außerdem. Doch nun will ich Kaffee kochen.« Großmutter kochte den stärksten Kaffee ihres Lebens. Als die Kaffeekanne auf dem Tisch stand und alle Tassen gefüllt waren, mussten Kasperl und Seppel erzählen. »Haarsträubend«, sagte Großmutter kopfschüttelnd immer wieder, »nur haarsträubend.« Zwischendurch nippte sie dann und wann an ihrer Kaffeetasse. Kasperl und Seppel aßen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne, bis sie Bauchweh bekamen, und sie waren so glücklich, dass sie mit keinem Menschen getauscht hätten. Selbst mit dem Kaiser von Konstantinopel nicht.